auf Jesus, was auch dein Problem sein mag und wie groß das Problem auch sein mag. In Jesus werden die Lasten blass und klein. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Jesus ist der Herr, der Herrscher. Und vor ihm müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Mein Thema heute ist, die Kraft Gottes sei erfüllt mit Gottes Kraft. Und wie das passiert und wie wir dazu kommen, wie wir voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit werden, darüber wollen wir mehr uns Gedanken machen. Aber zuerst einmal lade ich euch ein für Freitag. Freitag haben wir auch ein gutes Thema. Du bekommst, was du erwartest. Wenn du nichts erwartest, wenn du in den Gottesdienst kommst, naja, ist sowieso das Gleiche. Wir wissen, 3 Lieder oder 4 Lieder werden gesungen, dann kommt das Gebet, Predigt, dann kommt der Segen und dann geht man nach Hause. Erwarte was von Gott, dass Gott zu dir redet, dass Gott dir begegnet und dass Gott dich erfüllt, dass Gott dich heilt, dass Gott dich segnet. Und wir haben vor uns von Samstag bis zum Samstag Woche, eine ganze Woche Billy Smith hier, sind Heilungstage, nicht nur Heilungstage, sind Segnungstage. Weißt du, such nicht die Heilung. Die Heilung ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass Jesus dir begegnet und dass Jesus dich berührt und dann wirst du gesund von selbst. Weißt du, Jesus ist die heilende Kraft, die befreiende Kraft, die segnende Macht. Also erwarte von Jesus, dass er dich segnet. Erwarte etwas und du wirst was bekommen. Dann, ja, muss ich nicht sagen, von Samstag bis Samstag, jeweils 19 Uhr, Sonntag auch um 10 Uhr, wird Billy bei uns sein und uns dienen. Sei erfüllt mit Gottes Kraft. Weißt du, Gott hat, Gottes Geist ist Macht, Gottes Wort ist Macht. Alles, was von Gott kommt, ist Kraft. Denk an den Frühling. Die ersten Krokusse kommen schon und die Schneeglöckchen kommen. Weißt du, in der Natur steckt Kraft. Auch im Glauben steckt Kraft. Erwarte, dass diese Kraft Gottes wirkt. So, das Leben wird von dem bestimmt, was der Mensch glaubt. Wer nichts glaubt, wird auch das Leben bestimmt vom Nichts. Er ist leer, ist arm. So, die Überzeugungen, Visionen, unsere Gedanken, Wünsche und so weiter bestimmen unsere Handlungen. Was glaubst du? Was erwartest du? Der Inhalt deines Glaubens entscheidet über die Art der Auswirkung und den Nutzen und den Sinn. Und das Ziel, das du verfolgst und erreichst, das wirkt sich aus. Also gute Menschen tun Gutes. Schlechte Menschen tun Schlechtes. Und sie produzieren Schlechtes. Produzieren Krankheit, produzieren Leid, produzieren Elend. Gute Menschen, die machen aus allem das Beste. Die kochen Borsch sogar. Nein, ich sage es, weißt du, ich will dir erzählen, diese kleine Geschichte vom Tolstoi, wie er das erzählt, wie der Borsch entstanden ist. Da kommt ein armer Bettler zu einem Großgrundbesitzer und der Zaren damals und dann sagt, könnte ich was für meine Familie zum Essen bekommen? Sagt, nein, gib mal nichts, haben wir nichts. Er sagt, er möchte nur eine gekochte Axt haben. Eine gekochte Axt. Du weißt ja, was Axt ist, zum Holz machen. Dann sagt er, sowas gibt's nicht. Gekochte Axt. Wie geht das? Dann sagt er, nehmen Sie Wasser. Ich werde es Ihnen erklären, wie man eine Axt kocht. Wie man eine gute Suppe daraus macht. Nehmen Sie die Axt, also das Wasser zum Kochen bringen, dann die Axt reinlegen und dann tun Sie ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Karotten und ein bisschen rote Beete und ein bisschen das, ein bisschen Speck und was weiß ich noch. Und dann rühren Sie rum und dann nehmen Sie die Axt raus und dann haben Sie eine gekochte Axt und so ist Borsch entstanden. Nach Tolstoi. Du kannst aus allem was machen. Du musst nur verstehen, wie. Glaube macht es. Das Wissen entscheidet über die Dinge, wie du das gebrauchst. Böse Menschen, die werden zweifeln und die werden sagen, das gibt sowas nicht und da mache ich nicht mit. Aber der Glaubende, probiert es. Meine Bibel sagt, was das Herz voll ist, das geht der Mund über, das sprichst du aus. Und ich will etwas über die Seele heute Nachmittag sagen. Man kann voll von Gott sein oder man kann voll von Dämonen sein. Und Dämonen, das sind Krankheiten, das ist Pessimismus, negatives Denken. Die Dämonen quälen die Menschen, setzen ihnen zu, verstümmeln die Menschen, zerstören Glück, zerstören die Beziehungen, trennen und spalten die Persönlichkeiten. Gottes Kraft baut uns auf, erfreut uns, eint uns, tut uns gut. Dann können wir sagen, hier ist gut sein, Herr, lass uns Hütten bauen. Gottes Kraft ist schöpferisch, Gottes Gegenwart ist schöpferisch, also wo Gott da ist. Und das alles passiert nicht draußen irgendwo im Universum, nein, das passiert bei uns. Gottes Wirken geschieht da, wo du bist, es passiert in dir. Meine Botschaft ist, Gott wirkt in dir, der Teufel wirkt auch in dir. Beides, der weiße Wolf und der schwarze Wolf. Den Wolf, den du fütterst, der jault und der macht sie bemerkbar. So, Energie, Kraft oder wie wir diese Dinge auch nennen möchten, ist das, was Leben ausmacht. So stark wie deine Kraft in dir ist, die Glaubenskraft, die Überzeugung, so stark wie du von Gott begeistert bist, so stark bist du wirklich. Und so pessimistisch wie du innerlich bist. Naja, wer kann mir schon helfen? Der Arzt hat gesagt, es geht nicht. Der Professor sagt, dass es nicht geht. Glaube an die Kraft des Geistes, an die Kraft des Glaubens, an die Kraft des Willens. Und das alles passiert in dir drin. Gottes Kraft ist der Heilige Geist. Es ist der Geist des Lebens. Es ist der Odem des Herrn. Und Gott hauchte den Menschen an. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Preis Gott. Und das ist, was den Menschen ausmacht. Nach Epheser 3, Vers 20 wirkt die Kraft Gottes in uns, in unserem Verstehen und über das Verstehen hinaus. Es gibt uns Autorität. Wenn du an dich selbst glaubst, dann triumphierst du auf der ganzen Linie. Dann bist du ein Überwinder, wenn du an dich selbst glaubst. Dann kannst du auch an Gott glauben. Dann kannst du auch an deinen Bruder, deine Schwester, an deinem Nächsten, an deinem Nachbar glauben, wenn du an dich selbst glaubst. Aber wenn du an dich selbst nicht glaubst, wer bin ich? Was können wir? Weißt du, wir können gar nichts. Nur Gott kann etwas tun in unserem Leben und wirken. So. Und der Geist des Herrn, Gottes Kraft in uns, übersteigt alles Menschliche, alles Sichtbare, alles Fassbare. Gottes Kraft ist etwas Übernatürliches, aber das ist alles in uns. Du bist so wie ein Auto. Ein Auto, das braucht nicht ein Pferd, das ihn zieht. Das Auto fährt von sich aus. Früher hat man einen Gaul gebraucht. Aber heute brauchst du keinen Gaul, sondern der Gaul ist in dir. Verstehst du? Diese Triebkraft, dieser Motor treibt dich an. Du musst verstehen, was die Technik kann, das kann der liebe Gott schon lange. Etwas Überirdisches, das ist die Kraft des Universums, was den Menschen antreibt. Das geht von selbst. Einmal angeschubst, angekurbelt, angelaufen und dann funktioniert es. Es ist die Kraft, die alles in uns schafft. Die plötzlich Wünsche hat, Verlangen hat. Es gibt materielle, seelische, fleischliche Wünsche und es gibt geistliche und göttliche Wünsche. Welche Kraft treibt uns? Und deshalb schreibt Paulus im Römerbrief immer wieder, lasst nicht das Fleisch über den Geist herrschen, sondern lasst den Geist über das Fleisch herrschen, über den Körper, über die Umstände, über die Situation, über ja, alles, was um dich herum passiert. Gottes Kraft ist der Schlüssel zu einem gesegneten und gesunden Leben. Gottes Kraft. Und sobald Gott in uns seinen Geist wegnimmt und sobald er sich zurückzieht, plötzlich sind wir lahm, fangen wir an zu welken, werden wir krank, werden wir schwach, werden wir gebrechlich, werden wir müde, werden wir träge und wir werden schlapp. So. Aber sobald wieder der Geist hineinkommt, sind wir wieder voller Leben. Als Gott seinen Geist von den Menschen wegzog, dann kam die Sintflut, der Mensch wurde sterblich, ja und dann verstand er sich nicht mehr mit den anderen Leuten, dann konnten sie den Turm nicht mehr ausführen, was sie vorhatten. Wenn Gott zurückzieht, deshalb Gott in uns, dann verstehst du auch die Menschen. Gott in uns, dann schaffst du Dinge, die man für unmöglich hält. Also wir brauchen wieder die Kraft Gottes. Und wenn Gott diese Kraft zurückzieht, dann kommen wieder diese Urfluten, dieses Chaos, dieses Durcheinander, dieses wirre Zeug. Unsere ganze Gesellschaft ist krank. Wenn ich daran denke, unser ganzes Gesundheitswesen, was man so spricht, von der Krankenkasse angefangen bis zum Krankenhaus, ist krank. Warum? Weil es alles nur aufs Geld orientiert ist. Verdienen, verdienen, verdienen. Aber wo ist das Dienen? Die wollen nur verdienen. Gott entzieht sich. Und deshalb, da werden die Leute nachher kränker, als sie vorher waren. Niemand will den Menschen mehr helfen, sich um die Menschen kümmern. Sie wollen alle nur verdienen. Und es geht um das verfluchte Geld. Nur um das Geld. Geld regiert die Welt. Regiert die Musik, regiert die Theater, regiert die Gemeinden, nur Geld. So, aber Gottes Kraft ist nicht käuflich, Gesundheit ist nicht käuflich, das Leben ist nicht käuflich, Liebe ist nicht käuflich, Friede ist nicht käuflich. So, man kann diese Dinge nicht kaufen. Deshalb, Gott ist dort, wo die Kapitalisten nicht hinkommen. Halleluja. Ja. Wo das System scheitert, wo das System nicht weiterkommt. Und dann kommt der Herr und sagt, vertraue mir, hoffe auf mich, wirf dein Vertrauen nicht weg. Suche den Herrn, solange es möglich ist. Und wenn Gott sich zurückzieht, haben wir die Hölle auf Erden. Dann müssen wir gar nicht in der Hölle mehr. Wir sind in der Hölle. Und das schon zu Lebzeiten. Menschen, wo Gott deren Leben Gott ausgewandert ist. Also da ist keine Gesundheit mehr da, keine Leistung da, kein Friede da. Kann das Allerbeste haben vom Leben, aber du bist nicht glücklich. Wenn wir das Leben anschauen, die großen Dinge des Lebens sind nicht käuflich. Die großen Dinge des Lebens sind nicht käuflich. Jesus sagt, wenn du Nahrung hast, wenn du Kleidung hast, wenn du ein Obdach hast, so dann sei dankbar, sei glücklich, zufrieden. Und Gott sorgt, dass du immer genug hast. Du musst nicht verzweifeln. Aber der Teufel versucht dir sogar das Wasser abzudrehen. Verstehst du? Alles wird vermarktet, sogar das Wasser. Und der Antichrist, der Teufel, will alles privatisieren, will alles vermarkten. Und du bekommst nur dann, und der Tag wird kommen, wenn wir nicht aufpassen, der Tag wird kommen, du kriegst nur dann, wenn du das Wahlzeichen des Tieres hast. So ein Chip oder eine PIN-Nummer und so weiter, sonst bekommst du nicht. Du brauchst die Kraft Gottes, um gegen den Strom zu schwimmen, um Nein sagen zu können, um den negativen Dingen zu widersprechen, um auszusteigen eventuell und alternativ zu leben. Wir Christen müssen wahrscheinlich irgendwann mal anfangen, alternativ zu leben. Einfach, dass wir sagen, ich brauche das nicht alles. Ich kann auch Regenwasser trinken. Verstehst du? Bin nicht auf diese Dinge alle angewiesen. Aber du siehst, wie wir durch die Infrastruktur angewiesen sind. Auf alles Mögliche. Wenn wir keinen Strom haben, da geht nicht mal Spülklosett mehr. Verstehst du, da kommt bis im fünften Stock kommt das Wasser nicht mal hin. Verstehst du, wenn die Pumpe nicht funktioniert. Wenn mal nur der Strom mal ausfällt und diese Dinge werden ausfallen. Wenn das Handy nicht mehr funktioniert, heute sind die Leute so vom Handy abhängig. Die ersten 15 Sekunden am Tag, wo ist mein Smartphone? Verstehst du, und die sind süchtig, so wie früher andere auf die Drogen süchtig waren. Gott will uns erlösen, Gott will uns freimachen. Und wir müssen die Kraft haben, gegen den Strom zu schwimmen, ihr Lieben. In der Endzeit wird so eine schlimme Zeit sein, dass wenn Gott die Zeit nicht verkürzen würde, würde kein Mensch selig werden. Er muss wieder eingreifen, genauso wie beim Turmbau oder bei der Sintflut. Stopp, halt. Sonst werden Menschen großen seelischen Schaden nehmen oder zugrunde gehen, sterblich sein. Wir gehen also schweren Zeiten entgegen, deshalb brauchst du eine doppelte Portion der Kraft Gottes. Doppelte Portion. Es reicht nicht mehr eine einfache Portion. Die Drangsal wird so groß sein, dass kein Mensch selig wird. Und deshalb, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Wir merken das bloß nicht. Weißt du, ein Frosch, den man kocht, der merkt das auch nicht. Das Wasser wird immer heißer, heißer, heißer und am Schluss ist es gekocht. Und so geht es auch uns. Weißt du, es wird schlimmer und schlimmer und am Schluss ist zu Ende. In 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, das sind diese Zeit, wird unsere Zeit beschrieben. Das ist nicht die Zeit von Paulus, die war noch goldige Zeit, das war das goldene Zeitalter. Aber diese Zeit hier, Paulus sagt, es werden schlimme Zeiten kommen. Rebellion, teure Zeiten, da wird alles, die Leute werden nur noch geldgierig sein. Paulus beschreibt das. In Daniel Kapitel 11, Vers 24, da heißt es, wenn der Antichrist kommt und wir sind mittendrin, dann wird so eine Zeit sein, dass selbst die Besten im Lande verzweifeln, was der Antichrist wird Dinge zustande bringen oder Dinge publizieren, was nicht einmal die Väter unserer Vorfahren wussten, dein Großvater wusste nicht, deine Großmutter wusste nicht, was das alles bringt er wieder zum Leben, was seine Vorväter nicht wussten, nicht getan haben. Und da lese ich weiter und Raub und Beute und so weiter und Güter und wird an seine Leute verteilen. Nur an seine Leute wird er verteilen. Nicht an andere Leute, an Menschen, so wie du und ich vielleicht, sondern an seine Leute. Und er wird dann nach allen festen Städten trachten, aber nur für eine befristete Zeit. Daniel 11, 37 lese ich weiter und er wird die Götter seiner Väter nicht achten. Und du siehst, heute gibt es gar keine Werte mehr. Heute gibt es nichts mehr, was heilig ist. Früher, wenn du in Bayern irgendwo warst, dann waren die Kapellen offen, da konntest du in der Kapelle gehen und beten. Heute wird schon, da wird alles bewacht, Video überwacht und verschlossen, ist alles verschlossen. Also eben wird nichts mehr heilig sein. Wird sich über alles erheben. Vers 37, was Gott heißt. Vers 38, Daniel 11, und er wird den Gott der Festungen verehren. Krieg, Waffen, Hubschrauber, Panzer, Bomben, Kanonen, Granaten, MPs und so weiter, von dem seine Väter nichts gewusst haben. Diese Götter wird er verehren. Um gegen diese Dämonen anzugehen und dieser Zeit zu widerstehen, was in den Massenmedien, womit du überschüttet wirst wie mit Gülle, um diesem Strom zu widerstehen, brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes, eine doppelte Portion. Nur die Kraft Gottes macht dich stark, macht dich Widerstandskraft stark, macht, dass du es vergessen kannst, dass du nicht immer dran denken musst. Das Schlimme dabei ist, du musst immer an der Sache dran denken. Der Teufel versucht dich immer wieder in Erinnerung zu bringen, aber der Heilige Geist ist es, was dir ein Überwinderleben vermittelt, dass du gegen den Strom schwimmen kannst. Die Menschen werden ohnmächtig sein in der Endzeit, unfähig, vernünftig zu denken. Die werden wie hypnotisiert, wie betäubt sein. Weißt du, aus Angst werden schreien, Berge und Hügel fallen auf uns. Wir fürchten uns vor dem, der auch dort auf dem Thron sitzt, was alles noch kommt. So, was sie bei Gott nicht wollten, die Menschen, die Ungläubigen, das werden sie sich beim Antichristen fügen und sagen, bitte tu das, gib uns ein Zeichen oder ein Mahlzeichen. Sie werden sogar auf die Knie fallen und um dieses Mahlzeichen betteln. Der wird es gar nicht aufzwingen müssen. Die werden sich anstellen und Schlange stehen, beim Sozi oder wo auch immer, und bitten, gib uns ein Mahlzeichen, damit wir wieder kaufen und verkaufen können, damit wir wieder Wasser haben, wieder Strom haben. Du brauchst die Kraft Gottes, dass du sagst, nein, ich lasse mich nicht abhängig machen von dem und jenem. Und wir werden so schnell abhängig von Sachen, glaubst du gar nicht. Weißt du, du brauchst die Kraft, um eine andere Meinung zu haben, um dieses System zu verlassen, um diesen ganzen Systemhalter von heute Nein zu sagen, was es auch immer heißt. Und diese Systemhalter werden jeden Tag stärker und mächtiger. So nach und nach wirst du gekocht und zubereitet für die Mahlzeit des Antichristen. Du wirst vom Geist dieser Welt mehr und mehr erpresst, tyrannisiert und unter Druck gesetzt. Jetzt müssen alle ein Konto haben. Alle brauchen eine Karte. Verstehst du, eine Identitätskarte und so weiter. Wir sind abhängig davon. Wir müssen das haben. Und weißt du, ich habe mal irgendwo eine Erfahrung gemacht. Dann hat jemand gesagt, machst du das oder machst du es nicht? Verstehst du? Und ich habe gesagt, nicht widersprochen. Wir müssen lernen, demütig zu sein. Aber unseren eigenen Kopf zu behalten. Eigene Meinung zu behalten. Eigene Einstellung zu behalten. Eigene Überzeugung zu behalten. Und dann habe ich gesagt, nein, ich lasse mich nicht erpressen. Und total dann gleich meine Dinge geändert, was ich ändern wollte. Noch am gleichen Abend die Dinge verändert. Ich bin demütig, aber ich lasse mich nicht erpressen von niemand. Es ist ganz wichtig, dass wir aufhören, uns zu erpressen. Egal, ob die Götter in Weiß oder in Grau sind oder in Lila. Das spielt keine Rolle. Der Teufel versucht dich auszuquetschen wie eine Zitrone, will das Allerletzte aus dir rausholen. Du hast schon gar nichts mehr in dir, aber er will das Letzte rausholen und deshalb werde nicht erpressbar. Um das nicht zu werden, brauchst du eine dicke Haut, einen dicken Panzer. Der Teufel kommt immer mit Drohungen. Der kommt nicht als bissiger Löwe, der brüllt wie ein Löwe. Der kommt nur mit Krach und Lärm und Tamtam und Rummel. Und wir müssen jetzt lernen, furchtlos zu sein, unerschrocken, mutig und kühn. Und Gott gab uns einen Geist der Besonnenheit, heißt es in meiner Bibel. Einen Geist der Kraft, einen Geist der Überzeugung. Hier bin ich und ich kann nicht anders und ich werde nicht anders machen. Der Teufel ist ein Räuber, versucht dich einzuschüchtern, dich abschrecken, dich entmutigen. Und Entmutigung ist eine seiner stärksten Waffen. Unheilbar. Dir kann nicht geholfen werden. Bei Gott gibt es noch immer eine Möglichkeit. Da gibt es immer noch ein Schlupfloch. Hier schlupfst du rein und dort schlupfst du raus. Und so musst du das denken. Wie im Gesetz. Wie im Gesetz. Weißt du, das ist auch im Gesetz. Die Leute, die nur straks nach Gesetz gehen, die werden verdammt verurteilt und am Morgen werden sie gekreuzigt. Aber diejenigen, die wissen, da gibt es noch ein Schlupfloch. Wie bei der Schweizer Käse. Weißt du, da schlupfst du rein und da wird es irgendwo ein Löchlein geben, aus diesem Labyrinth rauszukommen. Und wir müssen lernen, klug zu sein und ohne falsch. Und das ist, wozu Gott uns Kraft gibt. Klug zu sein und ohne falsch. Seid schlau wie die Schlangen und seid unschuldig wie die Tauben. So, der Teufel wird alles versuchen, um dich abzuschrecken, dich in Panik zu bringen, dich in Verzweiflung zu bringen, dich in Not zu stürzen. Und die Not wird immer größer, die Not wird anheben, sagt die Bibel. Lies Matthäus 24. Und es fängt ganz klein an. Nur Kriegsgeschrei und Kriege zuerst einmal. Da hörst du nur Nachrichten. Und aus den Nachrichten werden dann teure Zeiten. Und was ist passiert mit der Ukraine? Verstehst du erstmal, war ganz weit weg. Und dann kamen die ganzen Blockaden und das und so weiter. Und dann kommen teure Zeiten. Und meistens, weißt du, ein Tsunami kommt zuerst ganz anders und passt auf, was in dieser Zeit heute geschieht. Ein Tsunami geht zuerst alles zurück. Verstehst du, es wird alles billig, kannst alles umsonst fast kriegen und dann kommt diese große Flut und nimmt alle weg. Du musst darauf achten und du musst klug sein und ohne falsch. Der Teufel wird versuchen, deine Existenz zu bedrohen. Es geht um dein Überleben, nicht um den Teufel und nicht um die Gemeinde und nicht um irgendeine Sache und ein Ding. Nein, es geht um dein persönliches Überleben. Das heißt Überwinderleben. Verstehst du? Überwinde das und sei klug. Der Teufel wird versuchen, deine Hoffnungen zu nehmen, alle deine Sicherheiten zu zerstören. Er wird alles versuchen, um dich zu entwurzeln. Er wird alles versuchen, in deinem Leben alle Beziehungen zu zerstören, dich nackt und bloß und elend zu machen. Er wird dich von deiner Familie entfernen, von deinem Partner, von deinen Kindern, von der Gemeinde. Und wenn ihm das gelingt, guck mal, vielleicht hast du schon mal Filme gesehen, Tierfilme da aus Kenia oder sonst was, wenn diese wilden Tiere auf die Jagd gehen, was versuchen sie? Sie versuchen irgendeinen Lahmen, ein lahmes Tierchen, sich von der Herde irgendwie abspenstig zu machen. Und sobald dem Teufel gelingt, dich von der Herde abspenstig zu machen, solange du nicht in der Herde bist, kann er dich jagen. Aber sobald du die Herde verlässt, jagt er dich jetzt. Und du siehst, dieses Tier wird früher oder später fallen. Deshalb, wir müssen lernen, zusammenzustehen. Die Kraft des gemeinsamen Denkens, des gemeinsamen Betens, des gemeinsamen Glaubens, des gemeinsamen Gottesdienstes. Der Teufel versucht, dich von der Gemeinde zu entfernen, versucht, deine Beziehungen zu erschüttern, dich zu enttäuschen durch irgendetwas. Deshalb, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, dass du nicht sofort gleich enttäuscht bist, nicht sofort gleich verbittert bist, nicht sofort gleich frustriert bist von den Dingen. Weißt du, das ist das Leben, das sind die Menschen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du musst ganz anders beten. Du musst den Leuten großzügig sein im Vergeben. Vater, vergib ihnen. Weißt du, ich mache Fehler, die machen Fehler. Irren ist menschlich. Enttäuschungen sind normal. Gehören zum Leben Tag und Nacht. Also das gehört zum Leben. Der Teufel wird versuchen, mit allen möglichen dein Vertrauen zu erschüttern. Weißt du, um all die Stürme zu bestehen, brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Damit du im Sturm, so wie der Heiland im Boot, also ich möchte dieses Bild gesehen haben, da liegt er da und schläft und die Brüder rudern. Und wir verzagten am Leben, verstehst du? Der Herr Jesus schläft. Und ich bin überzeugt, er hat auch geschnarcht. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Verstehst du? Der war so ruhig mit jeder Welle, wenn die hochging. Ja, der Herr war Mensch. Weißt du, wir denken, der Herr Jesus war ein Halbgott. Nein, der war kein Halbgott, der war ganz normaler Mensch aus Fleisch und Blut wie du und ich. Und ein Gebärden wie ein Mensch empfunden. Der hat Schmerzen gehabt, der hat Hunger gehabt, der hat auf die Toilette müssen. Das können sich viele gar nicht vorstellen, dass der Heiland auch mal auf die Toilette musste. Die denken, der war so heilig. Und deshalb haben viele Kirchen keine Toiletten. Ja, weil sie in ihrer Heiligkeit, verstehst du? Nein, Jesus war ein Mensch, totaler Mensch. Und Jesus hat uns etwas gezeigt, was wir begreifen sollten. Gottes Kraft in uns. Nicht irgendwo im Kosmos, in uns. Und unser Leben ist ein kleiner Kosmos für sich selbst. Gott hat das ganze Universum in uns hineingelegt. So, und das will der Teufel erschüttern, die Kraft Gottes in dir. Gottes Kraft befähigt uns, dass wir alles können. Paulus sagt, ich vermag alles. Christen können, sollen, müssen alles können. Sie sind Alleskönner. Die müssen alles verkraften. Die müssen alles ertragen können. Christen sind so stark, so stur, so, die können alles schlucken. Und du kannst auch Steine schlucken, wenn du willst. Nicht so groß, aber hast du Kirschsteine schon mal geschluckt? Weißt du, wie das geht? Das sind auch Steine. Fang an mit kleinen Dingen. Weißt du, wir müssen anfangen, die Kraft Gottes zu gebrauchen in kleinen Dingen. Nicht gleich einen Felsbrocken zu nehmen. Nein, fang an in kleinen Dingen dein Leben zu gestalten. Gottes Kraft befähigt uns, dass wir viele Dinge aussitzen. Und du glaubst gar nicht, Geduld ist eine Waffe. Geduld ist etwas Starkes. Einfach mal aushalten. Mal sehen. Lass mal vorbei. Verstehst du, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Gottes Kraft befähigt uns, zu erdulden, Sachen zu erdulden, zu ertragen, dass die Leute sagen, bist du blöd. Dass die verstehen dich nicht. Ungläubige Menschen verstehen einen Christen nicht, weil der sagt, ich reg mich nicht deswegen auf, deswegen geht mein Leben weiter. Ich weiß, nach Regen kommt Sonnenschein. Ich nehme meinen Regenschirm mit, auch wenn es nicht regnet. Ich erwarte Regen. Ja. Gottes Kraft befähigt uns, dass wir alles im Griff haben. Weißt du, das ist so wichtig, dass wir Dinge im Griff haben. Lass die Dinge nicht einfach los in deiner Schwachheit. Und darauf wartet der Teufel, dass du dich von der Herde trennst, dass du dich von der Sache löst. Dann kann er dich jagen. Gottes Kraft befähigt uns, dass wir zu allem fähig sind. Weißt du, was es auch bedeutet? Lass es mal zergehen. Zu allem fähig. Ich kann beides. Kann hoch sein, kann tief sein. Kann haben, kann nicht haben. Und Paulus konnte das. Er konnte das alles in seinem Leben, in seiner Situation, er konnte beides haben und nicht haben, sein und nicht sein. Ich vermag alles. Und Paulus kam in der Kraft des Geistes und auch wenn er mal unten war, wenn er versagt hat, hat er nicht gleich die Welt untergehen lassen. Weißt du, auch wenn in Athen die Philosophenschüler ihn ausgelacht haben, der kommt nach Korinth und macht weiter. Ich will niemand anders verkündigen als Christus den Gekreuzigten. Ich fange wieder von vorne an. Und wir müssen Mut haben, immer wieder aufzustehen und von vorne anzufangen. So wie am Anfang. Weißt du, Paulus hätte nie diese ganzen Strapazen überlebt und gepackt. Diese Schwierigkeit, dass sogar der Markus, ein gebildeter, intelligenter Kerl, verstehst du, dass er sagt, ich kann nicht mithalten. Wir müssen lernen, Schwierigkeiten zu nehmen, wie sie gerade kommen. Das Leben zu nehmen, wie es gerade kommt. So. Paulus kam mit dem Kreuz, und wenn du das Kreuz erlebt hast, das Kreuz durchlebt hast, das Kreuz ertragen hast, das Kreuz erduldet hast, dann kannst du alles. Also, wenn du mal etwas ganz Schlimmes durchgemacht hast, dann wird das andere dich nicht mehr schockieren. Also schlimmer als das, was gestern war, kann es nicht heute kommen. Das Kreuz ist eine Gotteskraft. Und Christus, der Gekreuzigte, das war für Paulus diese Gotteskraft, das Evangelium, ich schäme mich nicht, das Evangelium von Christus, das ist die gute Nachricht. Aber was war das Evangelium? Er starb am Kreuz. Den einen ist das Kreuz Ärgernis, den anderen eine Torheit, uns aber eine Gotteskraft, Halleluja. Uns aber eine Gotteskraft, oder mir, sagt Paulus vielmehr. Hat so viel Kraft gehabt, dass er sogar sich in der Trübsal rühmen konnte. Muss vorstellen, schwer krank, kann nicht mehr predigen, ist irgendwo geblieben. Und andere Leute haben gespottet und gedacht, ja guck mal, der hat für andere gebetet und selber liegt im Bett. Und das war Paulus. Oder den anderen lässt er krank zurück, wie den Timotheus. Und so weiter. Aber er sagt, wir rühmen uns der Trübsale. Uns machen die Schwierigkeiten nichts aus. Die sind da. Das Leben ist so. Sein innerer Mensch wurde von Tag zu Tag erneuert, Römer 12. Er wurde erneuert. Von Tag zu Tag hat er neue Kraft von Gott bekommen. Wer an Gott richtig glaubt, der resigniert nicht. Und er regeneriert sich täglich. Du musst dich täglich regenerieren. Täglich aufstehen und täglich wieder stramm sein, täglich vor dem Herrn treten, täglich den Herrn loben und sagen, dies ist der Tag, nicht der gestrige Tag. Vergiss den gestrigen Tag, der war mies. Dies, der heutige Tag, der jetzige Tag, jetzt die Situation, ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass mich fröhlich sein. Nicht der morgige Tag. So viele Christen leben in morgen oder gestern. Leb in heute. Dies ist der Tag. Was morgen kommt, weiß ich auch nicht. Und geht mich auch gar nichts an. Es wird schon gehen mit Gottes Hilfe. So ist ein innerer Mensch, wurde von Tag zu Tag erneuert. Wer an Gott richtig glaubt, der tankt täglich Gottes Kraft. Weißt du, dein innerer Tank ist so klein. Du musst jeden Tag tanken, jeden Tag die Tankstelle einfahren, jeden Tag vor dem Herrn treten, jeden Tag dich wieder neu füllen, damit du den Widerwärtigkeiten des Lebens begegnen kannst. Täglich Überwand der Schwierigkeiten. Weißt du, wenn du einmal den Teufel gedemütigt hast, Teufel meine ich das Böse, das Schlechte, die Krankheit, wenn du einmal die Krankheit überwunden hast in irgendeiner Sache, dann hat er so sein Haupt gebeugt und dann kommt der nächste Teufel dran und der beugt auch seine Knie und sein Haupt. So täglich erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist und täglich dem Teufel zu widerstehen, du brauchst täglich Erfolgserlebnisse mit Gott, mit dem Heiland, im Alltag, in kleinen Dingen, was es auch immer ist. Täglich aufzustehen und täglich sich aufzuraffen. Und dann, wenn es nicht geht, dann passiert das, was beim Paulus passierte. Ein Engel stand heute Nacht bei mir und hat gesagt, fürchte dich nicht. Weißt du, das Schiff ging auf und ab, ein Engel stand bei mir. Und der Engel sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst noch vor dem Kaiser treten. Du musst noch ein Zeugnis ablegen. Du musst noch den Herrn verherrlichen. Und wenn du weißt, ich werde noch die Taten Gottes verkündigen, ich bin noch nicht fertig, meine Vision ist noch nicht zu Ende, dann kann ich keine Wippe unterbringen und kein Sturm und kein Orkan und keine Finsternis. Ein Engel stärkte ihn, er ermutigte ihn. Und Geschwister, auch wir brauchen Engeldienste. Wir brauchen Engeldienste tagtäglich, dass uns ein Engel begegnet. Und weißt du, wie sehen die Engel aus? Hast du schon mal einen Engel gesehen? Nicht nur mit Flügel. Die Engel sind ganz normal mit Jeanshosen. So wie du und ich. Da kommt ein Mensch und begegnet und der stärkt dich. Und der sagt, du wirst nicht untergehen. Gott ist mit dir. Und du brauchst auch Ermutigung von Engeln. Deshalb schreibe einen Engel in Sardes, in England, in Thyatira, einem Engel in Ephesus. Das sind alles Menschen gewesen. Pastoren, Prediger, Bischöfe, Diener Gottes. Engel sind dienstbare Geister, die von Gott ein Wort bekommen haben, eine Botschaft bekommen haben, die etwas übermitteln. Und deshalb, du brauchst tagtäglich Ermutigung von außen. Ein Engel, wenn es nicht mehr weiterläuft, sag, Herr, ich brauche jetzt einen Engel. Dann guck auf dein Handy, guck auf dein Telefonbuch oder guck beim Briefkasten, vielleicht schreibt einer ein Briefchen. Da steht nur eine Bibelstelle. Und schon eine Bibelstelle oder irgendetwas, das ermutigt dich. Und du brauchst tägliche Ermutigung. Die Welt ist so dreckig, so schmutzig, so grausam. Und Paulus hat das erlebt. Engeldienste. Natürlich, das ist übernatürlich, aber die meisten werden das nie erleben. Und das ist in den seltensten Fällen. Man erlebt nur das, was man glaubt, was man bejaht. Wenn du Engel nicht bejahst, wenn du sagst, also ich erwarte, dass der liebe Gott vom Himmel zu mir spricht, das wird er nicht tun. So wahr ich Johannes Matthäus heiße. Das wird er nicht tun. Weißt du, Gott spricht nicht vom Himmel, Gott spricht in uns. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Die Engel sitzen in uns. Die sitzen nicht in der Gemeinde. Der Engel Gottes ist in dir. Der Professor ist in dir. Der Heiler ist in dir. Der Befreier ist in dir. Der Erlöser ist in dir. Ich will eine Botschaft rüberbringen. Ich weiß nicht, ob der liebe Gott mir hilft, dass ich alles schaffe. Weißt du, man bekommt, was man kommen sieht. Erwarte innen drin, dass Gott dich berührt. Und Gott, Jesus will die Heilung der Seele. Wenn die Seele zuerst geheilt wird, dann geht es deinem Körper gut und geht es deinem Geist gut, geht es deinem Portemonnaie gut, geht es deiner ganzen Umgebung gut, wenn es dir gut geht. Aber wenn es dir miserabel geht, da schmeißt du alles über den Haufen in den Kompost raus. Sei erfüllt von der Gegenwart Gottes. Erahne etwas. Gott will Gutes mir tun. Und deshalb liest Psalmen. In dem Psalm heißt es, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Solange ich lebe, diesseits und jenseits. Sei erfüllt von der Gegenwart Gottes. Du sollst ein gutes inneres Bild von dir haben und dich mit diesem Bild identifizieren. Das Image Gottes in dir. Gott in mir, Christus in mir, der Heilige Geist in mir. Und dieses Bewusstsein wird sich auf deinem Leben auswirken. Wenn Gott in dir ist, dann geschieht in dir mehr, als du dir vorstellen kannst. Und dann erfüllt sich die Bibelstelle über Bitten und Verstehen. Gott hat dir so viel zu geben. Gott baut dein Leben auf und er beginnt es von innen. Die Franzosen haben eine Eigenart, weil sie Autos bauen. Die Franzosen haben keine schönen Autos. Gott segne die Franzosen. Aber die Franzosen bauen von innen nach außen. Ich denke nur an Citroën. Ich habe jahrelang Citroën gefahren und andere französische Autos. So weiter. Weißt du, von äußerlich ist es hässlich. Ob das Endline ist oder ein anderer Wagen von der Firma Citroën. Äußerlich das hässliche Endline. Verstehst du, aber innen drin, du kannst nicht umwerfen. Da kriegst du sogar noch Geld von der Firma, wenn du in der Kurve das Endline umwerfst. So. Aber die bauen von innen nach außen. Und Gott baut unser Leben wie ein Franzose. Von innen nach außen. Von innen nach außen. Und nochmals, von innen nach außen. Gott macht also eine ganze Arbeit. Geschwister, wir müssen da, wenn wir innen drin gesund sind und stark sind, dann müssen wir nicht uns anstrengen. Ich will ein Christ sein. Ich bin ein Christ. Nein, sei ein Christ. Fische versuchen nicht zu schwimmen. Ihr müsst noch nicht lernen, wie schwimmt man. Schmeißt den Fisch ins Wasser und pst, ist es weg. Sie schwimmen einfach. Sie sind in ihrem Element. Und sobald du in deinem Element bist, schwimmst du, fliegst du, rennst du oder was auch immer bist, was dein Element ist. In Epheser 3, Vers 20 nochmals. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. In uns wirkt. Gott wirkt nicht um uns, sondern er wirkt zuerst in uns. Er ist ein Franzose. Von innen nach außen. Er wirkt in uns. Und vorher heißt es dann, wenn wir lesen in Epheser 3, wir sollen begreifen und lernen, wie unermesslich reich Gott uns beschenkt hat. Wir sollen begreifen, da ist alles da. Und wo ist das? In uns. Ihr sollt die Liebe erkennen, heißt es weiter in Epheser 3, die Christus zu uns hat und alle Erkenntnis übersteigt. Und so werdet ihr immer mehr umfassenden Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Ihr bekommt Anteil, ihr begreift es, ihr erfasst es. Und stell dir das Gottesbild in dir zuerst mal her. Gott in mir, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus auf dem Thron meines Lebens. Mein Leben ein Tempel des Heiligen Geistes, nicht eine Bruchbude. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt nicht in einem Schuppen. Und ein Tempel ist was Herrliches, was Großartiges, geschmückt, etwas Heiliges. In dir soll Gott wirksam werden. Hier muss der Ofen brennen und das Feuer sein. Hier, Philipper Kapitel 4, Vers 7. Dann wird der Friede Gottes, der alles Menschliche begreifen, weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dann erst, wenn dieses Feuer brennt, wenn der Heilige Geist wirkt und wenn du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, dann wird alles in Schatten gestellt. Der Friede Gottes, der alles übersteigt. Lass mal dieses Wort zergehen. Der Friede Gottes, der alles übersteigt. Der Friede Gottes hat alles unter Kontrolle. Beherrscht jede Lage. Hat alles im Griff. Macht einen gefasst und gelassen und besonnen. Der Friede Gottes. Und diesen Frieden Gottes musst du in dir haben. Nicht beruhigt, komm runter. Nein, komm in dir runter. Wer den Frieden Gottes hat, der geht ganz anders an der Sache ran. Übertreibt nichts, überspannt nichts. Der hat die Ruhe weg und geht in Frieden und sagt, ja, heute muss man einen Brief schreiben, heute anrufen, dann muss ich nochmals hingehen, komm halt nochmals wieder, verstehst du? Immer wieder, der gibt nicht auf. Durch stilles Sein werdet ihr stark, das ist der Friede Gottes. Stilles Sein, in der dunkelsten Stunde, ruhig sein. Weißt du, der Herr Jesus schlief im Boot, muss vorstellen, im Sturm, im Auge des Orkans ist die Stille. Sei ruhig, reg dich nicht auf. Der Teufel versucht dich zu ärgern, lass dich nicht ärgern, er regt dich auf, er jagt dich von Hinz zu Kunst, von Pontius zu Pilatus und zu Herodes oder zum Kaiser oder sonst wo, er treibt dich nur hin. Der Teufel versucht dich zu treiben, er ist ein Treiber. Verstehst? Nicht nur schneller, 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 sondern er hetzt von einem zum anderen, zickzack und er trennt dich so vor der Herde. Wenn mit der Kraft Gottes erfüllt ist, der wird vom Heiligen Geist geleitet, der kann sich zügeln und beherrschen. Kann ruhig bleiben, gelassen sein. Hier wirkt der Friede Gottes, und zwar der ist hier drin. Geschwister, mir ist so groß in meinem Leben geworden, der Friede Gottes ist in meinem Herz und nirgendwo anders. Nirgendwo anders. Weißt du, hier, von hier aus wird alles geregelt, meine ganzen Belange. Der wahre Gläubige ist friedfertig mit sich selbst, friedlich, mit sich selbst versöhnlich, herzensgut, wünscht sich was Gutes, er gönnt sich was, ist gutmütig, zu sich selbst. Und sobald du zu dir selbst gutmütig bist, bist du auch zu den anderen gut. Der Friede Gottes ist ein Motivationsfaktor. Nicht nur die Freude am Herrn. Der Friede Gottes ist wichtiger als die Freude im Herrn. Mag sein, dass du sagst, das ist unbiblisch, was du sagst. In der Bibel steht es, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber was nützt dir die ganze Freude, wenn du keinen Frieden drin hast? Die ganze Anbetung, das ganze Tamtam, das ganze Getue. Die Freude muss aus dem Frieden herauskommen und entspringen und geboren werden. Wer mit der Kraft Gottes erfüllt ist, dort friedlich, ist friedlich, ruhig, gelassen, der macht es aus dem Frieden und betet Gott in Frieden. Ich weiß einen Strom, der still durchs Land zieht. Weißt du, die großen Flüsse sind nicht reißende Ströme, so Bergbäche. Nein, der Strom Gottes fließt friedlich. Das merkst du gar nicht, dass es fließt. Es fließt. Man kann nur in Friedenszeiten gedeihen und sich gut entwickeln. Weißt du, du kannst nur in Friedenszeiten dein Haus bauen. Und nicht, wenn Bomber über dir fliegen. In Kriegszeiten, Notzeiten. Weißt du, in Friedenszeiten kannst du was produzieren, das Leben genießen und deinen Weinstock sitzen und deinen Feigenbaum und warten, bis da die Frucht dir in den Mund fällt. Im Krieg und Streit und Spannungen, bei Machtkämpfen, Streitereien und so weiter, da wird alles ruiniert und zerstört. Du kannst nur in Friedenszeiten gedeihen. Deshalb sei still. Der Friede Gottes muss deine Seele, dein inneres Wesen erfassen. Jesus im Sturm. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Er hatte Frieden. Und deshalb konnte er aufstehen und sagen, Wind, beruhige dich, ich bin noch hier. Verstehst? Wenn du Frieden hast, kannst aufstehen und bitte, kannst sagen, nein, danke, das will ich nicht. Du kannst sagen, Wind, hör auf, sei still und schweig. Gottes Kraft wirkt, wenn wir aus der Ruhe kommen. Nicht aus dem Stress und Hektik. Aus der Gegenwart Gottes, vom Angesicht des Herrn. Wir haben mit Gott gesprochen, ihm alles gesagt, ihm alles anheimgestellt. Und jetzt überlasse ich ihm. Und der Gott, der im Verborgenen sieht, wird mir öffentlich vergelten. Und das mache ich mir keine Gedanken. Weißt du, und das ist Friede, sich keine Gedanken zu machen. Und das passt nicht dem Teufel. Der Teufel will immer, dass du dir Gedanken machst, dass du immer argumentierst und so. Und wo machst du dir Gedanken? Hier drin, im Herzen. Pro und Contra, für und gegen. Und was mache ich? Was ist richtig? Gottes Kraft wirkt, Gottes Segen fließt, wo Friede und Harmonie herrscht. Und zwar in einem drin, nicht nur in der Umgebung. Psalm 133, ein toller Psalm. Vers 1 bis 3. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig miteinander oder beieinander wohnen. Und denk nicht, dass nur in der Gemeinde das sein muss, wo Geschwister beieinander sind. Weißt du, friedlich hier innen drin. Wenn Fleisch, Geist und Seele friedlich nebeneinander wohnen, die sich nicht miteinander bekämpfen. Denk nicht so weit. Weißt du, du denkst immer da an was anderes. Äußerlich. Nein, denk mal innerlich. Versuch das alles zu verinnerlichen. Siehe, wie fein und lieblich, wenn meine Seele, mein Geist und mein Leib einträchtig beieinander wohnt. Formulier mal das so. Siehe, es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt Aarons, der herabfließt, seinen Bart herab, und am Kleid, an dem Saum seines Kleides, wie der Tau vom Hermon auf den Bergen Sions. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in alle Ewigkeit. Der Friede Gottes muss runterfließen bis zum Zehenspitzen, vom Scheitel bis zur Zehenspitzen. Und da musst du, nur wenn du friedlich bist, und da musst du stillhalten. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Öl überschüttet wurdest. Aber das fließt runter. Das fließt runter, die Salbung. Und das ist das, wovon die Bibel spricht, als Salbung. Weißt du, was wir da ein bisschen da ein paar Tröpfchen Öl da an der Stirn da den Leuten bringen. Nein, eigentlich die richtige Salbung ist, man muss einen Krug nehmen und die ganze, einen Liter rüberschütten. Dann bist du gesalbt. Gottes Kraft wirkt nur, wo Einmütigkeit herrscht. Innen drin. Und die Einmütigkeit fängt nicht draußen an, die Einmütigkeit fängt innen drin an. Wo dieser Zwiespalt, die Zerrissenheit, die Schizophrenie aufhört. Der Segen Gottes in der Urgemeinde hörte auf, als man sich anfing, über die Suppe zu streiten. Wer kriegt mehr? Da hörte der Segen auf. Weißt, wenn man sich benachteiligt fühlt, der kriegt mehr, verstehst du? Sein Teller läuft fast über. Gott ist ein Gott der Ordnung und Gott ist ein Gott des Friedens. Eine Kraft braucht immer Übertragungsmöglichkeiten. Beim Auto ist eine Kardanwelle oder Zahnräder oder Keilriemen, was es auch immer ist. Eine Kraft braucht immer Übertragungsmöglichkeiten. Denk drüber nach. Und die Gaben des Heiligen Geistes wirken nur, wo Liebe und göttliche Ordnung und Harmonie herrscht. Dort wirkt der Heilige Geist. Eintracht, Einsicht, Einssein, Übereinstimmung, dann ist man aufeinander abgestimmt. Und weißt du, das Wichtigste ist, dann gibt es erst Musik, wenn alle Seiten abgestimmt sind. Wenn das Instrument in sich gestimmt ist. Dein Leben muss in sich gestimmt sein. Nicht nur, dass du mit den anderen übereinstimmst, nein, du musst in dir selbst gestimmt sein. In 1. Korinther 14, 33, dein Gott ist ein Gott. Nein, dein Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Er ist nicht eine Unordnung. In deinem Leben muss Ordnung kommen. Prioritäten. Was kommt zuerst? Nur dort ist Sieg und Überleben und Überwinderleben da. Wo einfach die Unordnung beseitigt wurde. Dieses Chaos. Römer 16, 20. Denn der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße legen. Und zwar in Kürze. Nicht sofort. In Kürze. Der Gott des Friedens. Wenn du Frieden hast, kriegst du den Teufel unter die Füße. Und du musst den Teufel unter die Füße bekommen in Kürze. Du kriegst nicht sofort auf Anhieb. Jetzt habe ich gebetet und jetzt habe ich den Sieg. Ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Du musst erst mal nach Hause kommen. Und den Teufel zuerst mal zu Hause unter die Füße bekommen. Und dann, wo auch immer. Er wird den Satan unter eure Füße legen in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und damit hört der Brief auch auf. Zerstrittene Christen, disharmonische Christen, die bekommen den Teufel nicht unter die Füße. Ihnen gespaltene Menschen, zerrissene Menschen, unruhige Menschen, nervöse Menschen, die kriegen den Teufel nicht unter die Füße. Jesus wirkt, wo zwei oder drei eins werden. Er hört Gebete von zwei oder drei vereinten Menschen oder Seelen oder was es auch immer ist, wo zwei oder drei eins werden. Schiller hat einmal gesagt, verbunden werden wir, wird auch der Schwache mächtig. Verbunden, vereint, wird auch der Schwache mächtig. Weißt du, du musst zuerst mal in dir die Dinge verbinden, Seele, Geist und Leib, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gott und die Welt, um eine Einheit im Glauben zu bilden, brauchen wir bestimmte Kriterien. Und was ist das? Epheser Kapitel 4, Vers 5 und folgende Verse. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Weißt du, das ist, wie man Harmonie kriegt. Zuerst mal mit oben, mit Gott im Kopf, im Herzen. Ein Herr, über allem und durch alle und so weiter. Und Gott in euch. Das ist, wie man alles unter die Füße bekommt, wie man die göttliche Ordnung bekommt. Ohne diese Übereinstimmung wird es keine Einheit geben und nichts, keine Harmonie. Also da wirst du immer, wenn du nicht unter Gott stehst, wirst du zu nichts fähig sein. Der Mensch unter Gott, so beginnen die 10 Gebote, der Mensch unter Gott sündigt nicht, lügt nicht, begehrt nicht, hat keine anderen Götter. Der Mensch unter Gott. Und deshalb ist es so wichtig, sich unter Gott zu stellen. Und deshalb widersteht dem Teufel. Du kannst dem Teufel nicht nur widerstehen, im Namen Jesu. Nein, die Bibel sagt zuerst, lies Jakobusbrief. Und er ordnet euch Gott. Und dann erst widersteht dem Teufel. Und ohne diese Unterordnung zu Gott, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Vater und so weiter. Und du musst wissen, Gott ist mein Vater. Gott ist mein Herr. Und ich bin mit Gott verbunden durch die Taufe. Die Taufe ist was ganz Wichtiges. Manche Leute sagen, die Taufe wäre nicht heilsnotwendig. Glaube nur. Nein, der Glaube funktioniert nicht ohne der Taufe. So, und erst dann ist das Unmögliche möglich. Eins sein, ein Gott, ein Vater, ein Herr, ein Heiland. Und alles andere ist nur Religion und das bringt nichts. Das hilft uns nicht weiter. Jesus betete in Johannes 17 um Einheit. Und Einheit ist eine geistige Natur in mir. Johannes 17, lies mal. Es geht um das ewige Leben. Ich heilige mich. Dein Wort ist die Wahrheit. In der Bibel erwähnte Einheit, die funktioniert nur durch die Verbindung mit Gott und mir selber. Sie sind in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Das ist diese Einheit. Er bat seinen himmlischen Vater, dass er sie beschützt in der Welt und sie nicht aus der Welt rausnimmt. Weißt du, wir möchten gerne, Gott, hol mich aus diesem Problem raus, hol mich aus dieser Not, hol mich aus dieser Krankheit, hol mich aus diesem Elend heraus. Nein, Gott lässt dich drin. Aber er gibt dir Kraft. Erhalte sie. Mach sie stark. Erhalte sie. Weißt du, das ist ganz was anderes, als die Religionen einen erzählen. Vertraue Gott und es geht alles. Verstehst du, und Gott holt dich raus. Nein, das ist vielleicht die Hoffnung auf Entrückung, auf irgendwann mal. Nein, Gott holt uns nicht raus. Gott gibt uns, lässt uns mittendrin im Elend, im Feuerofen. Da brennt, da wird 7-mal heißer gemacht und du verbrennst doch nicht. Das ist das Wunder. Jesus betete in Johannes 17, Vers 11 und bis 19. Vater, bewahre meine Jünger in deinem Namen und so, damit sie eins sind. Eins mit mir und eins in sich und untereinander, wie auch immer. Die wahre Einheit des Glaubens gibt nur unter Jesus. Im Geist Jesu, im Sinne Jesu und im Namen Jesu. Das ist die wahre Einheit, die da entsteht. Eins sein, wo zwei oder drei eins werden. Nicht 30 und 40. Zwei, drei. Seele, Geist und Leib. Das sind diese drei, die mit mir eins werden sollen. Die Gemeinde Jesu ist eine Einrichtung des Herrn. Der Herr baut seine Gemeinde, offenbart sich hier. Das ist der Leib des Herrn. Und es ist so wichtig, ich gehöre zu Jesus. Ich bin ein Teil von Jesus. Ich bin ein Glied. Vielleicht auch nur der kleine Finger. Aber ich bin etwas von Jesus. Wenn du dessen dir bewusst wirst, du lebst schon ganz anders. Jedes einzelne Glied ist wichtig, dass es mit dem Haupt verbunden ist und funktioniert. Und zwar in Harmonie. Wenn das Haupt will, heb deine Hand, dann hebst du deine Hand. Und wenn das Haupt will, steckt die Hand in die Tasche, dann steckst du sie in die Tasche. Das, die Hand gehorcht dem Haupt, also meine Hand. Alles andere ist Geisteskrankheit. Wenn die Hand was anderes macht, als der Kopf will, ist es Geisteskrankheit. Und so viele Christen sind geisteskrank. Entschuldigung, aber so ist es. Sie tun nicht das, was der Herr sagt. Bewahre sie. Und deshalb, wir brauchen diese Verbindung mit dem Haupt. Im Gottesdienst erfüllt Gottes Wort, erfüllt sich die Kraft. Die Kraft kommt rüber. Du hörst etwas, das motiviert dich, das inspiriert dich. Du bekommst seinen Geist, bekommst Anteil an seinem Geist. Im Psalm 122, Vers 1, das ist ein Pilgerpsalm, da sagt David, ich freute mich über die, die sagten, lasst uns ziehen zum Haus des Herrn. Weißt du, Freude, du sollst an Gottesdienst Freude bekommen. Nicht nur sagen, schon wieder. Wir brauchen Gottesdienste. Die Christen, ersten Christen kamen täglich zusammen. Gottesdienst ist zum Aufdanken. Das ist die Tankstation, zum Aufdanken, gar nichts anderes. Vielleicht hast du schon mal von den Termiten gelesen. Termiten sind ganz kleine Tierchen. Verstehst du, die Termiten sind die schwächsten Insekten, aber sind nur einige Millimeter groß, sind viel zu schwach, um etwas zu bewegen. Aber gemeinsam sind sie stark. Gemeinsam. Und Termiten leben in großen Kolonien. Gemeinsam schaffen sie einen Bau von einigen Meter Höhe. Und dass selbst Elefanten nicht zerstören können, so Termitenbau. Verstehst du, sind klein und schwach. So sollen Gläubige sein. Allein sind wir schwache Wesen, schaffen wir nichts. Aber wir schaffen, wenn wir uns verbinden, vereinen mit Gott und mit uns selbst und mit anderen, dann sind wir unschlagbar. Und darum ist die Gemeinde der Wille und der Plan Gottes. Die Gemeinschaft hat eine schützende Funktion. Lerne von den Termiten, wenn du schon nicht von der Bibel lernen willst. Verstehst du? Geh mal und schau diese Bilder an. Geh und kauf dir so Geografiebuch. Termiten, sie halten zusammen und sie sind stark und unbezwingbar. Und Einheit ist der Schlüssel. Einheit ist die Kraft. Zusammenhalten. Christen müssen lernen, zusammenhalten. Nein, ich brauche jeden und jeder braucht mich. Verstehst du, wir sind voneinander abhängig. Wir sind voneinander abhängig. Gemeinsam beten, das ist Kraft. Was sagt Jesus, wo zwei oder drei eins werden und sie bitten etwas? Die können den Himmel bewegen. Welchen Himmel natürlich, ist eine Diskussion, aber ich werde nachher noch kurz versuchen zu erklären, falls mir die Zeit reicht. Also die können den Himmel bewegen, wenn zwei oder drei beten. Die Gemeinschaft schützt dich vor der Langeweile, schützt dich vor Frustration, schützt dich vor Einsamkeit. Weißt du, wenn zwei, drei Leute mit dir beten, dann sagst du, huh, die stehen alle hinter mir, warum laufe ich nicht? Warum strenge ich mich nicht an? Ich muss was tun. Durch die Predigt wird der Glaube geweckt und motiviert. Und der Glaube kommt aus der Predigt, nicht aus dem Bibellesen und nicht aus dem Beten und nicht aus dem Singen. Aus der Predigt kommt der Glaube. Deshalb, du musst Predigten hören. Ob du es verstehst oder nicht, das ist vollkommen egal. Der Glaube ist es, was irgendwann mal zündet. Und das ist ja, Mensch, das ist doch so, dass ich das nicht früher drauf gekommen bin. In der Predigt darf die Seele neue Kraft tanken, wird für den Alltag ausgerüstet und gemeinsam bewegen wir so kleine Bröckelchen und bauen dann unseren Termitenbau. Und die Gemeinde Jesu ist so ein Termitenhaus. Weißt du, eine Kolonie. Viele Christen, gemeinsam sind sie stark und sie stehen zusammen, halten zusammen und sagen nicht, das ist mein Reich, das ist mein Bau, das ist meine Hütte. Termiten halten zusammen und im Gottesdienst. Und deshalb, der Gottesdienst ist so ein Lagerplatz für die Seele. Hier wird das göttliche Element geweckt, regeneriert. Oh, ich will loben den Herrn. Oh, wie jubelt ich, als man sagte, wir gehen zum Hause Gottes. Ich weiß einen Strom, das ist ein Kraft, mächtig und stark ist. So ein Strom kann niemand aufhalten. Und wenn sich jemand dem Strom in den Weg stellt, ich warne euch, der wird weggespült. Dem Strom Gottes kann keiner widerstehen. Der Strom Gottes bahnt sich einen anderen Weg. Und Wasser hat die Landschaft geformt in dieser Welt. So, Gottesdienst ist der Ort, wo deine Seele sich entfaltet. Da schauen alle auf Jesus, keiner schaut auf sich selbst. Man konzentriert sich auf das Haupt. Und das Haupt bringt mich zur Entfaltung. Weißt du, in einer gesunden Gemeinde hat man nur einen Wunsch. Jesus, Jesus, Jesus und abermals Jesus. Und da ist das Ziel Jesus. Da geht es nicht um mich, um meine Zipperleins. Weißt du, der Heilige Geist verherrlicht Jesus, verklärt Jesus. Und da, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Der schläft im Boot. Aber irgendwann steht er auf und sagt, Wind, sei still, beruhige dich, tob nicht so mächtig. Hier sollen sich deine starken Wellen legen. In der Gemeinde, da lernen wir plötzlich, das zu tun, was Jesus getan hat. Der Heilige Geist lehrt uns das, sich an das Wort Gottes zu halten. Und da fangen wir an, das Gleiche zu tun, was Jesus auch getan hat. Lernet von mir, sagt der Herr. Und wir brauchen einander. Und die Welt braucht uns. Wir brauchen einander und die Welt braucht uns. Und die Welt ist unsere Umgebung, unser Umfeld. Das Gebet des Paulus in Philipper 2, Vers 2, da sagt er, erfüllt meine Freude, Brüder und Schwestern. Seid gleichgesinnt. Habt die gleiche Liebe. Seid eines Sinnes. Nicht, dass der eine in der Richtung zieht und der andere in jene Richtung zieht. Und der dritte in jene Richtung. Seid eines Sinnes. Ohne Gott sind alle Anstrengungen vergeblich, umsonst und erfolglos. Ohne Gott, ohne diese inneren Einheit, wenn die drin nicht stimmt, seid eines Sinnes. Und das fängt bei mir an. Nicht Gemeinde, lass uns jetzt gemeinsam 3, 4 das und das tun. Nein, das muss von Herzen, jeder Einzelne muss das gepackt haben, muss verstehen, die gleiche Liebe haben zu Jesus. Das ist die große Liebe, um das es geht. Der gottlose Mensch vergeudet seine Kraft, das Wissen, was er hat, für nichts und gar nichts, nur für sich selbst. Ich kämpfe. Verstehst du, er ist dann so Solo-Christ, so Einzelkämpfer. Als Einzelkämpfer wirst du nicht überleben, wirst du unter die Räder kommen und der Löwe wird dich fressen. Eines Tages gibt es guten Braten für ihn. Und die Geier kommen nachher und du wirst abgenagt bis auf die Knochen. Verstehst du, es ist so wichtig, sich an Gott anzudocken, sich Gott anzuschließen. Und dann wirst du von Gott beschützt, gestützt und getragen. Gott gab den Menschen die Seele. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was mich wichtig ist. Sei mit dir selber eins. Und Gott hat ihn angepustet, gab den Odem und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Weißt du, Gott hat den Start gemacht. Und jetzt sagt der Herr, und jetzt mach selber. Jetzt bist du verantwortlich. Weißt du, früher musste man das Auto ankurbeln. Und der Heilige Geist ist so ein Anlasser. Und der bringt dich zum Start und dann läuft das Auto, da musst du nicht mehr kurbeln, da läuft es, bis du am Ziel bist. Ich werde nie vergessen, auf der früheren Transitstrecke ist mir mal das Auto und der Anhänger Caravan hinten stehen geblieben, das Auto ist nicht mehr angesprungen, habe ich dann um Hilfe gebeten, aber die DDR-Leute haben geschlafen, konnten nicht helfen und so weiter. Und dann habe ich gebeten, bitte, wenn Sie nach Hof kommen, bringen Sie mir ADAC hier, ich bin in Not. Und mir blieb nichts anderes übrig. Dann kommt mein Sohn und sagt, Papa, du betest für Menschen, du betest für alles Mögliche, bete auch für das Auto. Und dann haben wir auf dem Auto die Hände aufgelegt. Und ich habe, lieber Gott, guck mal, ADAC kommt nicht, die Polizisten, die hier schimpfen schon, wann fahren sie weiter und dergleichen und das Auto läuft nicht, bitte hilf uns. Und dann lege ich die Hände auf das Auto und das Auto springt an. Und dann fahre ich bis nach Hof, bis in die Werkstatt und konnte fahren. Und das habe ich nicht mehr angelassen, nicht mehr aufgehört. Und dann habe ich gebetet, dann bin ich ins Auto gestiegen, Schlüssel umgedreht und es lief. Da, von was ich da irgendwo aus der DDR, so Sprit hatte ich noch genug drin, so dass ich das Ziel erreichen konnte. Aber ich war froh. Weißt du, Gott startet, Gott gibt uns den Start. Und dann musst du fahren. Darfst du nicht unterbrechen. Anhalten. Auch in der Kontrolle. Dann, als ich dann am Grenzpunkt stand, da im Hof, bitte stellen Sie Ihr Auto ab. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Wenn ich das Auto abstelle, dann geht das Auto nicht mehr an, dann bleibe ich hier und dann müssen Sie mich wegschleppen. Verstehst du? Ah ja, dann stellen Sie das Auto, das vergiftet die ganze, das Umfeld. Deshalb habe ich gesagt, dann lassen Sie mich schneller durch. Aber ich weiß, was das bedeutet. Einmal gestartet, dann durchgezogen. Wir müssen lernen, Dinge durchzuziehen. Wenn Gott etwas startet in unserem Leben und Gott gibt uns den Willen, Gott gibt uns den Wunsch, Gott gibt uns die Kraft und dann müssen wir durchziehen. Und sich nicht aufhalten lassen. Auch nicht von der Obrigkeit. Auch nicht von der Polizei. Verstehst du? Und die kommen dann und erzählen dir, fahren Sie bitte weiter oder stören Sie. Sie versputzen die Umwelt. Jetzt komme ich zum Punkt. Die Seele ist so ein Reservoir für den Geist. Ein Lagerplatz für die Größe Gottes. Das ist deine Seele. Ein Reservoir, so ein Stausee. Viele denken jedes Mal, wenn sie Gott segnet, dass er vom Himmel runtersteigt und dann was durchschüttelt. Nein. Deine Seele ist ein Reservoir, ein Lagerplatz Gottes. eine Schatzkammer Gottes. Gott arbeitet in uns, das Reich Gottes ist in uns, der Himmel ist in uns. Versteht das? Jeder Wiedergeborene ist so ein göttlicher Speicher, hat etwas in sich. Deshalb sagt Paulus, erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt worden ist, als du gesegnet worden bist. In jedem Menschen ist das Monogramm Gottes, Christ oder nicht Christ, spielt jetzt keine Rolle. Jeder Mensch weiß, wenn Not da ist, beten hilft nur. Nur noch beten hilft. Verstehst? Jeder Mensch hat Verlangen nach Gott. Jeder Mensch, Christ, Buddhist, Moslem, Atheist, wer auch immer ist. Weißt du, wir haben das Monogramm Gottes in uns. Und wenn du den Namen des Herrn anrufst, wirst du gerettet werden. Und da steht nicht, ob Christ oder nicht Christ. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. In der Todesstunde, wenn du sagst, Jesus, bist gerettet. So schnell geht es. Und meine Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen, Jesus, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Die Größe Gottes ist in uns gespeichert, Brüder und Schwestern. Die Kraft Gottes ist in dir gespeichert. Lass es zergehen. Die Größe Gottes, ein Reservoir, ein Speichersee, eine Ansammlung von Wasser ist da. Das muss nicht immer fließen, aber wenn man braucht, kann man darauf zurückgreifen. Viele haben so Speisevorratskammer, verstehst du? Die benutzt du kaum, aber wenn Notzeiten ist, da gehst du in die Vorratskammer und holst raus, was du brauchst, was du eingemacht hast. Nach Bedarf. Und so ist es. Gott hat so ein Reservoir in uns angelegt, in unserer Seele, etwas Gigantisches, die Größe Gottes. Und da ist unsere ganze Versorgung drin, für unseren ganzen Alltag, für unser ganzes Leben, für unsere ganze Sippe sogar. Ich will dich und deine Nachkommen segnen. Alles, was wir brauchen, hat Gott in uns hineingelegt. Ist uns bereits gegeben und ist gespeichert. Und weißt du, wann die Speicherung wirklich begann? Im Mutterleib. Ich habe dich bereitet, zubereitet im Mutterleib. Ich habe dich zubereitet. Dort ist alles passiert. Dort bist du belehrt worden von den Engeln. Und dort ist das Monogramm Gottes in dein Leben hineingelegt worden. Ohne Jesus schlummert das alles nur. Und sobald du Jesus und den Heiligen Geist empfängst, wird das alles freigesetzt, erweckt. Deshalb beten, wenn wir mit Menschen beten, Herr, setze die Kraft Gottes frei. Das ist genau das ist aus diesem Reservoir, aus diesem Speicher. Wenn wir beten, rufen wir wieder aus dem reichhaltigen Angebot Gottes etwas ab. Und Gott schickt nichts vom Himmel, glaub nicht. Nein, er sagt, ich will die Fenster des Himmels aufmachen. Und der Segen Gottes plötzlich in deinem Horizont, in deinem Denken, in deinem Glauben wird plötzlich dein Horizont gesprengt und plötzlich siehst du, Mann, das steckt alles in mir drin. Gesundheit steckt in mir drin. Sieg steckt in mir drin. Erfolg steckt in mir drin. Segen, was es auch immer ist, das Gute, das Positive, steckt in mir drin. Wie heißt es in Matthäus 12, Vers 35? Jesus sagt im Negativen, aber ich kann das auch nachher, diesen Vers auf, ins Positive umdrehen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Verstehst du? Jeder Mensch hat einen Schatz, ein Reservoir, eine Veranlagung, verstehst du, Fähigkeit in sich selbst. Die Seele kommt aus dem Atem Gottes, hat unbegrenzte Kapazität. Der Geist ist unbegrenzt und Gottes Geist ist noch viel weiter unbegrenzter. Das, was von Gott kommt, kennt keine Begrenzung und Gott hat das Gute in uns hineingelegt. Und wenn wir das Gute nicht annehmen, das Gute nicht mit Jesus in Verbindung bringen, kommt das Böse zum Vorschein. Der Teufel. Gottes Odem ist Gottes ewiger Teil. Und dieser ewige Teil ist in uns drin. Verstehst du, einmal angekurbelt, einmal angelassen und es läuft. Mit der Geburt. Und du entscheidest dich dann für Jesus und dann geht's wie eine Rakete hoch. Dann verlässt du diese Stratosphäre und dann gehst du in anderen Dimensionen weiter, lebst in einer anderen Dimension. Gottes Odem ist es, dass dein Leben bereichert. Begreif es. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 14 zu der Samariterin, interessante Diskussion, lest mal die ganze Diskussion, dass es nicht um Ehebruch und nicht um Hurerei und Ehescheidung und was alles mögliche, was die Leute dort interpretieren. Es geht um das Verhältnis Seele und Mensch. Und dann sagt Jesus, wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, das wird er niemals mehr Durst haben, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird eine Quelle des Wassers werden in ihm. Und es fließt und dann sagt, heißt es im Wort Gottes weiter, und Ströme lebendigen Wassers werden von unserem Leibe fließen, wer an Jesus glaubt. Die Worte Jesu verwirrte damals die Frau. Sie verstand nur Wasser, dass sie nicht mehr zum Schöpfen kommen muss und wieder Wasser tragen muss. Aber hier, das ewige Leben beginnt zu fließen aus dir raus. Gott beginnt aus dir raus zu fließen. Sie dachte nur ans Natürliche was, und wir denken auch meistens nur ans Natürliche, an das Irdische, an das Sichtbare. Aber Jesus sprach mehr über die Seele, was das Wasser der Seele, was die Seele braucht und nötig hat. Und die Seele ist durstig. Und wer einmal hier seinen Durst gelöscht hat, er hat mir alles gesagt. Jesus will dir einen Schlüssel zum Wasserschloss geben. Weißt du, dass du einfach diesen Schlüssel hast, dann wirst du nimmermehr dursten. Fromme sagen, weißt du, und immer wieder, und mich ekelt es an und mich stößt es ab. Leute sagen, aus mir kann ich nichts tun. Das ist ein blöder Satz. Aus mir kann ich nichts tun. So steht es nicht in der Bibel. Weißt du, wie es in der Bibel steht? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber aus mir kann ich nichts tun. Ist vom Teufel. Ohne mich. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Weißt du, aus dir kannst du nichts, gewiss. Aber in Verbindung mit Jesus fließen Ströme lebendigen Wassers. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus. Hör den Apostel Paulus, der hat es kapiert. Lies diese Stelle, Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr die Reben. Weißt du, was das bedeutet? Wenn ich mit Jesus verkettet, verwachsen bin, vereint bin. Weißt du, wenn du das alles liest und begreifst, plötzlich geht dir ein Licht auf. Du musst nur am Weinstock bleiben. Nur an Jesus bleiben. Nur dich an Jesus festhalten. Und dann kann die Rebe Frucht bringen und den Saft von unten rausfudern. Das Gleiche wie der Geist, und Jesus sprach von dem Heiligen Geist. Das ist die Quelle, dieses Reservoir Gottes, das er in uns angelegt hat, diesen Speicher. Aus den Wurzeln heraus ziehst du den Saft in dir. Wenn du am Weinstock bleibst, am Stamm, an der Wurzel, vereint mit Christus, und da ist wieder diese Harmonie angesagt, dann steckt in dir eine nie versiegende Quelle des Sieges, der Freude, des Friedens. Dein Leben ist unbegrenzt, das normale Leben. Weißt du, so der Weintraube, die hält vielleicht, ja, wenn du im Kühlschrank steckst, ein paar Tage, und dann schrumpft sie und schimmelt. Aber diese Weintraube am Weinstock, die bleibt saftig. Weißt du, für das Göttliche, wenn du voller Gottes Glauben, Gottes Sieg und Gottes Herrlichkeit bist, weißt du, gibt kein Limit. Du kannst alles von Gott aufnehmen. Verstehst du? Du nimmst alles, was die Wurzeln nach oben produzieren. Ein unbegrenztes Leben beginnt. Und Jesus sagte zu dieser Frau, du wirst nimmermehr dursten. Du wirst keinen Mangel haben. Dir wird nichts fehlen. Und da verstehst du auch Psalm 23, wo der David betet, mir wird nichts mangeln. Wenn du mit der Wurzel verbunden bist. Deine Seele wird an nichts fehlen. Du wirst nichts vermissen. Deine Lampe wird immer Öl genug haben. Sie wird nicht verlöschen. Und du wirst immer genug haben, auch in Notzeiten, dass du sogar an andere abgeben kannst. Von deinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In dir ist dann plötzlich eine verborgene Quelle. Da fließt das Wasser. Du fragst, wo kommt das her? Ich kann es nicht erklären. Deine Seele gibt das Wasser weiter. Das, was in deiner Seele ist, deshalb fragt auch Johannes in seinem Brief, dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Was deine Seele gespeichert hat, wer deine Seele beherrscht, deshalb, es hat keinen Sinn, wenn du die ganze Welt gewinnst und nimmst Schaden an deiner Seele. Deine Seele ist A und O. Wenn Gott in deiner Seele real wird, ist etwas Göttliches, Ewiges in dir. Da brennt das Feuer und da fließt frisches Öl oder hört das Feuer nicht mehr auf. Die Welt wird das nicht verstehen. Die Ungläubigen werden das nicht begreifen. Und ich sage dir noch eins. Du wirst im Himmel nicht mehr und nicht weniger haben, als was du jetzt in deiner Seele hast. Du wirst geschockt sein. Das, was du jetzt in deiner Seele hast, das wirst du auch im Himmel haben. Denn du wirst im Himmel keine andere Seele haben. Denn die Seele geht zu Gott wieder zurück. Und deshalb sammeln Schätze, die hier drin sind. Du gehst im Himmel, weißt du, mit dem, was in deiner Seele ist. Nicht, was in deinem Körper ist. Auch nicht, was in deinem Geist ist. Das bleibt alles hier. Deine ganzen Titel, dein ganzes Wissen, deine ganzen, was du produziert und geschaffen hast, das bleibt alles hier. Aber was du in deiner Seele erreicht hast, das geht zu Gott. Und mit dir, mit deiner Seele. Und das ist, was im Himmel kommt. Und das ist, was den Willen Gottes ausmacht. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel bereits. Dem ewigen Leben kannst du nichts mehr hinzufügen, als das, was du hier in deiner Seele empfangen, erlebt, verarbeitet hast, eingeordnet hast. Darum sei jetzt mit Gott erfüllt, mit Jesus verbunden. Und dann geht es deiner Seele gut. Und dann hast du den Himmel hier auf Erden, auch wenn die Hölle tobt, der Sturm tobt. Du kannst wie Jesus schlafen im Boot, auch wenn es sich fast überschlägt. Als Jesus von dem lebendigen Wasser sprach, von diesen Strömen, sprach er vom Heiligen Geist. In Johannes 7, Vers 37 bis 39, ganz weiterlesen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht wie die Kirche, nicht wie die Theologen sagen und nicht wie dein Verstand sagt, wie deine Gefühle sagen oder wie die Juden sagen oder wie die manche Prediger auch sagen, nein, so wie die Schrift sagt, von des Leibe werden lebendige Ströme fließen. Und du musst anfangen, an die Schrift zu glauben. Und weißt du, die Schrift ist das Neue Testament, nicht das Alte Testament. Jesus sprach vom Heiligen Geist, der noch nicht gekommen ist. Die Betonung liegt auf die Schrift, auf die erfüllte Schrift, nicht auf das, was die Propheten geweissagt haben. Die Propheten haben auf Jesus hingewiesen. Aber die Schrift von Jesus, worauf er hier Wert legt, das hat sich alles in Jesus erfüllt. Die Offenbarung. Die meisten kommen ja, wir müssen an die Schrift glauben, Jesus hat auch an das Alte Testament geglaubt. Nein, er sagt, und das erfüllt sich jetzt vor euren Augen. An die erfüllte Schrift ist es, was Ströme lebendigen Wassers fließen lässt, was den Heiligen Geist anzapft. Das vollbrachte Werk Jesu von Golgatha. Verstehst du nicht, dass der Messias kommt und all das, das ist alles schön und gut, aber damit kann ich nicht viel kaufen. Erst das Vollbrachte ist die Währung, das Geld. Alles andere Stroh und nicht und nichtig. Die Offenbarung ist es. Nicht das prophetische Wort. Das Alte, worauf gesagt ist, da kann viel versprochen worden sein. Aber die Erfüllung dessen, das ist der Schlüssel. Denn erst sagt Jesus, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das Trinken muss man in sich aufnehmen. Verstehst du? Das Wasser muss runterschlucken. Und deshalb ist es, weißt du, den Glauben musst du runterschlucken. Der Glauben muss in dir verarbeitet werden. Trinken. Es wird betont, er sprach vom Heiligen Geist. Nur der Heilige Geist bringt uns die Ströme zum Fließen, setzt dieses Reservoir frei. Weißt du, in der Biologie, bei der Pflanze, da ist diese Assimilation. Da zieht der Saft, da wird der Saft nach oben gezogen in der Pflanze und ständig nach oben befördert. Assimilation, und das bringt nach oben. Und genauso passiert das, das bringt nach oben, das ist dieser Stoffwechsel und Energiewechsel wird verursacht und dann plötzlich wird dann zu Traubenzucker verarbeitet in der Pflanze, Weintraube. Weißt du, bei dem, was du aufnimmst, diese körperfremde Stoffe, das ist Energiezufuhr. Alles, weißt du, das kannst du alles verarbeiten, das ist alles Negative, alles, was in deiner Umgebung passiert, alle Aufregung, alle Ärger, alle Stress, aus allem machst du das Beste. Und das ist Bibel. Denen, die Gott lieben, werden durch Gott zum Besten gemacht. Weißt du, dann machst du aus, warte nicht, dass bis vom Himmel was passiert. Bitte, ich möchte dich runterholen auf den Teppich. Hier macht Gott das Beste aus deinem Leben. Aus der Krankheit macht er das Beste. Aus der Arbeitslosigkeit, aus der Not, aus dem Elend, aus der Schwäche macht er das Beste. Und Gott sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Fang an, das rauszumachen. Gott macht aus diesem, was um dich herum passiert, aus diesem körperfremden Stoffe, durch die Assimilation, durch diesen Stoffwechsel, was da passiert, ist etwas Übernatürliches. Und wenn so eine Pflanze so existieren kann, dann kannst du als Mensch dreimal existieren. Es werden also Stoffe aus der Umwelt genommen und deinem Organismus verarbeitet. Stell mal vor, du isst Brot, du isst Fleisch, du isst dies und jenes. Das ist alles stofffremde, körperfremde Wesen. Verstehst du, körperfremde Stoffe, aber das alles verarbeitet in deinem Körper, verstehst du? Durch die Säfte, die in dir sind, im Natürlichen wird alles verarbeitet, umgesetzt und Energie bildet Muskeln, muss sich ein bisschen bewegen. Ohne Jesus und dem Heiligen Geist gibt es keine geistliche Assimilation, keine lebendigen Ströme, da wirst du kein inneres Wesen entwickeln können. Jesus hat hier nichts übertrieben, als er was sagte. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann schwemmst du auch das Negative weg. Wenn die Ströme einmal fließen, dann wird er weggespült, was nichts taugt. Nur durch den Heiligen Geist können wir erkennen, was der Herr Jesus uns zur Verfügung gestellt hat, welche Verheißungen uns zustehen. Wenn du in Verbindung mit dem Heiligen Geist und Jesus bist und deine Seele arbeitet, dann plötzlich merkst du, ich kann diese Kluft überbrücken. Es fließt. Es fließt. Wird von hier genommen, drüber gebracht. Es fließt. Deine Seele verbindet sich mit Jesus. Der Abstand, der Riss wird überbrückt. Und da gibt es keine Unterbrechung. Es kommt immer was Frisches nach. Sobald das eine weg ist, kommt wieder was Neues. Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe, kann der Tröster, der Heilige Geist nicht kommen. Und er kommt. Und ich muss mir vorstellen, was der Herr Jesus sagt. Der Heilige Geist ist was Besseres als ich. Der Heilige Geist ist was Besseres als ich. Deshalb nicht nur Jesus, sondern wir Christen brauchen auch den Heiligen Geist. Sonst läuft der Laden nicht. Die Erlösung beginnt in deiner Seele. Römer Kapitel 10, Vers 9. So du mit deinem Herzen glaubst. In deiner Seele beginnt die Erlösung. So du mit deinem Herzen glaubst, davon überzeugt bist, davon sicher bist und dann mit deinem Munde bekennst, outest und zugibst. Und was musst du zugeben? Dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn du in deinem Herzen überzeugt bist, ist eine historische Tatsache, Jesus ist gekreuzigt, aber Jesus ist auch auferstanden. Das Grab ist leer. Wenn du dieses Bekenntnis sagst, Jesus ist auferstanden, weißt du, was das bedeutet? Du strafst die Juden das Lügen. Denn die haben Geld sogar gegeben, damit die Kriegsknechte erzählen, der wäre gestohlen worden. Verstehst du? Und so weiter. Die Jünger hätten geklaut. Nein, Jesus ist auferstanden. Und du musst den Teufel das Lügen strafen. Und plötzlich nimmst du einen ganz anderen Stand ein, wenn du sagst, Jesus ist auferstanden, er lebt. Das ist Kraft, diese Auferstehungskraft. Und die Apostel gaben Zeugnis von der Auferstehung den Juden zum Trotz. Das hat sie geärgert, wahnsinnig gemacht. Du sollst es proklamieren und bekennen und beichten und zugeben, Jesus hat Gott auferweckt, nicht du. Er, der Vater im Himmel, hat ihn auferweckt. Und wenn du das bekennst, dafür eintrittst, öffnest sich die Tür im Himmel für dich. Und da kommt die Kraft Gottes. Wenn du bekennst, öffentlich aussprichst, deine Taufe ist das erste öffentliche Bekenntnis. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus, dass er der Herr deines Lebens ist? Durch das Bekennen legst du dich fest. Und Festlegung ist eine Kraft. Leg dich fest. Sag, was Wahrheit ist. Sag, was Fakt ist. Sag, was die Tatsache ist. Und mit diesem Bekenntnis zerstörst du alle Festungen Satans, das er aufgebaut hat. Verstehst, alle Mythen, alle Legenden, alle Sagen. Dieses Bekenntnis rette dich, der Auferstandene. Und Geschwister, ich möchte das etwas Missverständnis aufräumen. Weißt du, wir sprechen immer vom Gekreuzigten. Wir sind doch alle evangelikal. Wir reden vom Gekreuzigten. Jesus ist nicht der Gekreuzigte. Er ist jetzt der Auferstandene. Er war der Gekreuzigte. Er ist jetzt der Auferstandene und wir müssen von dem Auferstandenen sprechen. Der Gekreuzigte, von dem geht keine Kraft aus. Nur das Wort vom Kreuz, da geht Kraft aus. Es ist vollbracht. Das Gesetz ist erfüllt. Ich muss nichts mehr tun, ich muss mich nicht anstrengen. Und jetzt kann ich über die Brücke gehen. Er ist auferstanden, Jesus lebt. Halleluja. Der Heilige Geist überwindet die Lügen Satans und gibt deinem Geist Zeugnis, dass du Kind Gottes bist. Wer das einmal kapiert hat, Jesus ist auferstanden, dann hat er den Anlasser. Plötzlich drehst du den Schlüssel um und du startest und es ist so einfach. Heute brauchst du fast gar keinen Schlüssel mehr, du musst nur auf den Knopf drücken und das Auto startet. Der Heilige Geist gibt Anschluss für das ewige Leben und der Mensch wird eine lebendige Seele, eine Neuschöpfung. Ein neues Werden ist im Gang. Da passiert etwas. Seitdem der Heilige Geist bei uns ist, geht's weiter und der Heilige Geist bleibt bei uns ewiglich, nicht nur ab und zu mal gelegentlich am Sonntag. Nein, der ist am Werktag. Und alle Tage ist er bei uns. Und wer den Heiligen Geist nicht akzeptiert, den Heiligen Geist ablehnt und den Heiligen Geist madig macht, der bindet dem Heiligen Geist die Hände. Gott kann nichts tun. Deine Seele kann nichts tun. Du kommst aus dir selbst nicht raus. Wisst ihr, deshalb ist Zungenreden was ganz Wichtiges. Ich erkläre, dass Zungenreden ist so etwas wie bei einer Sektflasche. Wenn der Korken weg ist, dann schäumt es. Verstehst? Und dann kommt erst das Getränk raus. Verstehst du, das dich erquickt und dich belabt und dich erfreut. Erst dann, aber der Pfropf muss weg. Und so viele sind verkorkst. Und ja, das kann man nicht, das tut man nicht. Das war für die Apostel, das ist nichts für uns. Verstehst du, das ist alles Schmarrn. Theologischer Schmarrn. Jesus lebt und lebt in mir. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wo? Im Hiob war er drin. In seinem Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis hat sein Schicksal gewendet. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und so viele blockieren sich selbst mit ihrer Verklemmtheit, Verkorkstheit und theologischen Blödheit. Der blockiert sich selbst. Seine Seele ist verstopft, unterdrückt. Der Heilige Geist braucht ein Flussbett, braucht Offenheit. Bekenne, er ist Herr. Er hat alles in der Hand. Gott hat in uns etwas gespeichert, ein ganzes Reservoir, göttliches Potenzial, das muss freigesetzt werden. Plötzlich schäumt es. Und manchmal schäumt so eine Sektflasche ziemlich hoch, ein bisschen schütteln. Und dann gibt es das ganze Fontäne. Weißt du, wenn wir dem Heiligen Geist keine freie Bahn geben, ihn nicht wirken lassen, alles unterdrücken, weißt du, und nicht durchlassen, was Gott will, weißt du, was wir machen? Wir rebellieren gegen Gott. Wir versündigen uns an den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, dämpft nicht den Heiligen Geist. So viele laufen nur auf Leerlauf. Aber die Kraft muss übertragen werden, nicht nur Lärm. Und da wird so viel Lärm gemacht, theologisch, biblisch, was weiß ich, da wird so viel Krach gemacht. Aber die Kraft muss übertragen werden, umgesetzt werden. Gib dem Drängen des Heiligen Geistes nach. Und das ist ganz, ganz wichtig. So wird Kraft umgesetzt, in aller Schwachheit, kleinen Anstoß. Weißt du, der Heilige Geist bittet dich, mach das, geh hin, versöhn dich oder gib das, lass los, bekenne, zieh dich zurück oder geh hin oder was auch immer ist. Weißt du, der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Lass dich von ihm führen. Wenn du führt, und er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Weißt du, in diesem Psalm 23 ist die ganze Theologie drin. Ich mag diesen Psalm. Der Heilige Geist zeigt dir die Segnungen des Heils, zeigt die Vorzüge des Glaubens, öffnet dir deinen Horizont, öffnet deine Augen, deine Ohren, verklärt dir Jesus. Der Heilige Geist führt dich zu der Schatzkammer. Wir haben dort kein Gold, keine Angst. So, verstehst du? Gott führt dich zu den Schatzkammern Gottes und dort kannst du die Schätze für den Himmel einsammeln. Deshalb heißt es in der Bibel, sammelt Schätze. Weißt du, du solltest noch viel mehr in diesen Reservoir hineinbringen, in der Seele, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Du sollst viel mehr hinein, noch andere Sachen hereinholen. Du musst reifen und nicht nur diesen Saft da anzapfen. Der Saft ist gut, aber aus dem Saft muss Wein werden. Da muss eine große Veränderung stattfinden. Dein Leben muss bereichert werden. Und du sollst ein überfließendes Leben haben. Die Seele ist eine Schatzkammer. Weißt du, wenn du das Heil einmal erfasst hast, willst du immer mehr. Und willst noch mehr von diesem undefinierbaren. Und eigentlich dieses Freisetzen ist, du fängst zu definieren, du bekennst, du sprichst aus. Du sagst, gibst dem Kind einen Namen. Und du sollst ihn Jesus nennen, war die erste Offenbarung des Heiligen Geistes über Jesus. Johannes 4, Vers 4, größer ist er, der in euch ist. Das müsste aber im Johannesbrief stehen. Größer ist er, der in euch ist, als der in der Welt ist. Größer ist der, der in euch ist, als der in der Welt ist. Dein Verstand ist was Wunderbares. Weißt du, aber das ist nur die Hülle für die Seele. Größer ist der in uns ist. Dein Verstand ist begrenzt, aber der Heilige Geist ist unbeschränkt, unbegrenzt. Und er macht dein Leben unbegrenzt. Sobald du den Heiligen Geist in dir arbeiten lässt, der Geist gibt deinem Geist Zeugnis, bestätigt dich in dem Guten. Ja, der Herr ist dein Arzt, der Herr ist dein Helfer, der Herr ist dein Versorger, der Herr ist dein Führer. Du bist ein Kind Gottes. Und er unterstützt dich da drin. Der Heilige Geist gibt deine Identität wieder, diese wahre Größe. Du siehst plötzlich, oh, dieser große Stausee, meine Seele. Meine Seele lobet den Herrn, meine Seele preiset den Herrn. Jesus und der Heilige Geist macht unsere Seele unbegrenzt. Versteh, wenn du es verstehen kannst, Gott segne dich. Weißt du, unsere Seele kann den ganzen Jesus entfalten und verwirklichen und umsetzen. Und zur Entfaltung bringen. Unsere Seele voll Heiligen Geistes. Galater 2, Vers 20, Paulus sagt, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Verstehst du? Bringt den ganzen Christus zur Entfaltung. Jesus lebt nicht im Kopf, lebt auch nicht in der Bibel, lebt auch nicht in der Gemeinde. Jesus lebt in unseren Herzen. Begreife das. Er lebt in deiner Seele. Seele und Herz, das ist ein bisschen komisch. Weißt du, da bringen wir manchmal durcheinander. Wo ist die Seele? Kein Mensch weiß, wo die Seele ist. Wir lassen uns beim Herzen. Und ich belasse beim Herzen. Weißt du, dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Gottes Kraft soll in deiner Seele sein, sich dort verwirklichen. Und das wirkt sich dann auf deinen Körper aus. Also, du bist entspannt, gelassen, ruhig. Nimmst die Dinge, wie sie kommen. Und was dir gefällt, nimmst es. Was nicht gefällt, lässt es bleiben. Du entscheidest, nicht irgendjemand. Du entscheidest, das will ich und das will ich nicht. Bei der Schöpfung wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und weißt du, plötzlich konnte der Tiere benennen, konnte Pflanzen benennen. Weißt du, der war super intelligent. Plötzlich ist der Mensch in seinem Wesen geweckt worden. Gott gab dem Menschen alles, was er brauchte. Er wurde Gottes Stellvertreter hier auf Erden. Und deine Seele, der Odem des Herrn, der Heilige Geist, Christus in dir, macht dich zu einem Stellvertreter Gottes auf Erden. Du bist ein kleiner, wandelnder Gott. Stell dir mal vor, du bist nicht der Papst. Der Papst bildet sich nur was ein für seine katholische Kirche. Aber du sollst ein Stellvertreter Christi sein. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist die Botschaft der Bibel. Und durch den Sündenfall ist alles versaut, zerstört worden. Und durch den Heiligen Geist wird alles zurückgebracht. Und Gott entschädigt dich. Die Jahre, die die Heuschrecken dir gefressen haben. Und da ist sehr viel in dir zerfressen, zerstört, vernichtet worden. So viele Dinge. Durch den Heiligen Geist bekommst du den Zugang zu den Schatzkammern Gottes, zu diesem Reservoir, zu dem Speicher Gottes. Alles, was mein ist, ist auch dein. Plötzlich kapierst du, Mensch, alles, was meinem Vater im Himmel gehört, gehört auch mir. Ich bin ja eins der Erbe des ganzen Vermögens. Deine Seele enthält entweder Gutes oder Böses. Nochmals zurück auf diese Bibelstelle aus Matthäus 12. Gutes oder Böses. Und die Frage ist, wovon bist du voll? Vom Negativen oder vom Positiven? Und du wirst von dem voll, was du konsumierst, womit du dich beschäftigst. Wenn du dich mit schlechten Menschen abgibst, wirst du schlecht. Gib dich mit guten Menschen, mit Heiligen, mit gottgefälligen Menschen, du wirst gottgefällig werden. Unser Inneres ist durch die Sünde verdorben, ist voller Schlechtigkeiten und so weiter. Und da musst du nichts Besseres erwarten. Deiner Seele geht es wie, in deinem Körper geht es, wie du dich mit Gott befriedigst, versöhnst und umgehst. Je nachdem, wer deine Seele beeinflusst, wer sie lenkt, wer sie prägt, wer sie beeindruckt. Und deshalb sei begeistert von Gott. Halte große Stücke vom Herrn. Gott hat ihn auferweckt und ihn zu Rechten der Majestät gesetzt. Halleluja. Und dann siehst du den Himmel offen und dann kann der Saul von Tarsus und die ganzen Leute damals Steine werfen, so viel sie wollen. Der Stephanus sieht den Himmel offen. Wenn der Heilige Geist die Seele erfüllt, bist du vom Guten erfüllt. Wenn Materialismus, Mammon, die Welt die Seele erfüllt, dann hat Satan die Seele gewonnen. Weißt du, mein Körper, du nimmst den Körper nicht mit. Du nimmst dein Geld nicht mit. Du nimmst deinen Beruf nicht mit. Du nimmst deine Karriere nicht mit. Du nimmst nichts mit. Das lässt alles da, nur was die Seele. Wie heißt er beim reichen Kornbauer? Und was wird es sein, was du vorbereitet hast? Was du gespart hast oder sonst was? Weißt du, sei voll von der Güte Gottes. Manche Menschen sind nur so voll von Materialismus, wie der Mann dort in Gadara, Markus 5, Vers 9. Und folgende Verse. Der war so besessen von seinen Schweinen. Und weißt du, Jesus hat den Mann befreit von der ganzen Schweinerei. Als er rüberkam, ist es sehr interessant. Verstehst du, wer hat die Schweine ins Meer geschickt? Ich zerstöre deine Theologie oder deinen kindlichen Glauben oder Irrglauben, was du die ganze Zeit geglaubt hast. Ja, der Herr sprach ein Wort und dann hat den Dämonen erlaubt, dass die Schweine, also dass die Dämonen in die Schweine fahren und so weiter. Und da sind sie in den Abhang runtergestürzt, ein paar tausend Schweine. Weißt du, das hat nicht der Herr Jesus getan und das haben auch nicht die Dämonen getan. Weißt du, der Bauer war der Schweinhirt. Herr, wenn du mich von dieser Sauerei freimachst, von diesem Beruf, wenn du mich erlöst, wenn du mir Glauben gibst, verstehst, ich will mit diesem ganzen Saustall nichts mehr zu tun haben. Er hat die Schweine ins Wasser gejagt. Das waren ja seine Schweine. Er kann mit seinen Schweinen machen, was er will. Genauso, wenn sich heute ein Pornoladenbesitzer bekehrt, weißt du, was er macht? Er gibt den Laden auf, kündigt auf. Er ist es. Und das war nicht der Herr, der das rausgeworfen hat. Er war es. Und deshalb auch der Herr Jesus hat dem Mann erlaubt, verstehst du, mach das, wenn du willst. Lass dich, das sind deine Schweine. Muss nicht als Büchsenfleisch mehr verkaufen. Da sollen die Fische fressen. Verstehst? Es sind seine Schweine gewesen, sein Vermögen. Und deshalb haben die anderen Hirten auch gedacht, wenn Jesus noch hier länger bleibt, dann gibt es keine Schweine mehr hier. Verstehst du? Deshalb haben sie gebeten, Jesus, geh weg von hier. Aber wir denken manchmal, ja, die Dämonen sind ausgefahren. Der Mann hat es getan. Wenn Jesus dich befreit, dann wirst du von dir aus Dinge wegwerfen, loslassen, dich trennen. Und das hat er getan. Die ganze, ja, ein Bierbrauer, der würde die Brauerei verkaufen. Oder, weißt du, früher haben sie Fernseher zum Fenster rausgeschmissen. Die haben gesagt, das ist Teufelszeug. Die haben sich getrennt, das war ihr Fernseher. Und ich kann mit meinen Sachen machen, was ich will. Verstehst du, wenn ich das nicht mehr will, wenn der Herr mich freigemacht hat und ich das aufgegeben habe. Markus 5, lies mal. Wir sind so angelegt, dass jeder selber entscheiden kann. Und der Herr Jesus tötet nicht die Schweine. Der liebe Gott hat die Schweine geschaffen. Verstehst du, Jesus, es ist kein Tiergegner. Also Jesus liebt die Kreatur. Also das ist, Teufel würde das gerne machen. Verstehst du? Und er sieht, dass er das gemacht hat, Schweine ins Meer gestürzt. Nein, der Teufel musste ausfahren und Jesus hat ihn freigemacht. Je nachdem, wem sich der Mensch hingibt, wer die Seele übernimmt, wer die Kontrolle über die Seele übernimmt, das wird er. Deshalb überlass Jesus die Kontrolle über deine Seele. Und du wirst merken, dann wirst du Dinge tun. Du wirst die Schweine rausschmeißen. Du wirst den Beruf aufgeben. Du wirst dich umschulen. Du wirst einen anderen Beruf lernen. Verstehst du? Vielleicht warst du bisher Räuber und Dieb. Weißt du, du wirst dann zu einer vernünftigen Arbeit zurückkommen. Man kann die Welt gewinnen und doch Schaden an seiner Seele nehmen und die Seele verlieren. Weißt du, nur noch Geld, 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 Geld. Dieser Mammonsdienst. Wenn Gott die Seele nicht besitzt, besitzt der Teufel sie. Einer besitzt sie immer. Darum sei erfüllt von Gott. Und dann kann der Teufel dich nicht mehr quälen und belästigen. Und solange Jesus in deiner Seele ist, kann der Teufel an deiner Seele nichts ausrichten. Weißt du, ein gläubiger Mensch kann nicht vom Teufel beherrscht werden. Dann regiert Jesus. Er ist Herr und er bleibt Herr. Bis in alle Ewigkeit. Ein Christ kann nicht von bösen Geistern besetzt werden. Er kann angegriffen werden, er kann versucht werden, er kann unterdrückt werden, er kann belagert werden. Das alles kann passieren. Aber die Dämonen können ihn nicht regieren, denn Jesus ist Herr. Und Jesus verträgt sich nicht mehr mit dem Teufel. Niemand kann zwei Herren dienen, Matthäus 6, Vers 24. Und so weiter. Den einen wird er lieben, den anderen wird er hassen, dem einen wird er anhängen und den anderen wird er verlassen. So, du kannst nur einem Herrn dienen. Und die Frage ist, welchem Herrn dienst du? Gott oder dem Teufel? Sehr, sehr hart. Aus einem guten Herzen kommt Gutes. Weißt du, Gott liefert das Gute und du setzt das Gute frei. Aus einem Reservat der Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lies diese Psalmen. Lobe den Herrn, preise den Herrn. Aus einem schlechten Herzen kommt nur Fluch. Nur Beleidigung, nur Kränkung. Weißt du, der Teufel versucht, dein Herz voll zu machen und dann, dass du auspackst. Da kommen diese argen Gedanken, Ehebruch, Mord, Diebstahl, Zerstörung, Krieg, Zank, Streit. Viele Kinder, gottlose Eltern sind vom Teufel besessen, Entschuldigung. Viele Kinder, gottlose Eltern, weißt du, die haben zu Hause nur den Teufel kennengelernt. Nur Schimpf und Schande und Schmach und was weiß ich. Und die bringen weiter. Deshalb, wir müssen uns lösen. Unsere Seele, auch ein Kind, das in der Hölle aufgewachsen ist, lass mich mal so sagen, hat noch etwas Gutes in sich. In jedem Menschen ist ein guter Kern. Und dieser gute Kern ist dieses Reservoir, das freigesetzt werden muss. Und manchmal beobachte ich, das ist mein Erlebnis, meine Feststellung, aus schlechten Häusern kommen gute Menschen raus, weil die das entdecken, die Güte des Herrn. Und die sagen, nein, so wie mein Vater, meine Mutter war, da will ich nichts zu tun haben. Die lösen sich von der väterlichen Lebensweise. Auch wenn sie in der Hölle aufgewachsen sind. Im Sumpf und Schmutz. Deshalb müssen wir erlöst werden von der väterlichen Lebensweise, was es auch immer ist. Die Vergangenheit darf nicht unser Leben bestimmen. Das, was Gott ist, die Gegenwart Gottes. Deshalb in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch, sagt der Herr. Kommt her zu mir, die alle mühselig und beladen seid. Das ist in Vers 28, aber dann im 29, es geht weiter. Gott bleibt nicht stehen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Frieden, weißt du, du musst dich nicht plagen und stressen und jagen lassen, wie dein Vater, deine Mutter oder deine Familie, deine Sippe, dein ganzes Volk. Nein, Apostelgeschichte 14, Vers 22. Die Apostel stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben. An Jesus zu bleiben, im Glauben zu bleiben, in der Überzeugung zu bleiben, in der Erkenntnis zu bleiben. Und sie sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Also die stärken die Seelen. Deshalb bist du auch hier, deine Seele zu stärken. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 9. Wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit, das Ziel des Glaubens erlangen, wisse, ohne den Heiligen Geist kannst du das Ziel nicht erreichen. Du brauchst den Heiligen Geist, so wie der Rebe am Weinstock bleiben muss, sonst von sich aus kann es nicht. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. An Jesus bleiben, das ist A und O. Deshalb, Jesus ist immer noch der Weinstock, aus ihm kommt alles raus. Und das kommt. Und wo ist der Weinstock? Der Weinstock ist nicht im Himmel, aus der Erde, aus der Unterwelt, aus den Wurzeln. Da kommt alles raus. Deshalb dieses Bleiben ist ein Geheimnis. Und das erlöst uns. Erlöst uns von dieser Erde. Das bringt uns nach oben, diese Assimilation des Heiligen Geistes. Das ist ein Werk Gottes, nicht nur in der Biologie. Erfüllt sei mit der Kraft Gottes. Werde erfüllt mit der Kraft Gottes. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Geist, deine Kraft in uns wirkt. Und deine Kraft ist in den Schwachen mächtig, auch in uns heute Abend, Herr Jesus. Wir müssen nicht stark sein, aber wir müssen mit deiner Kraft verbunden sein. Halleluja, Halleluja. Dann können wir Kranke heilen. Dann können wir Dämonen austreiben. Dann können wir in neuen Sprachen reden. Und dann, wenn wir etwas Tödliches trinken oder uns etwas Tödliches zugefügt wird, es wird uns nicht schaden. Vater, ich danke dir, dass du uns stark machst und immun machst und widerstandsfähig machst gegen alle Anläufe des Teufels. Die Kraft Gottes in uns ist das, was uns stark macht. Lieber Gott, gib uns viel Kraft, Kraft Gottes aus der Höhe. Danke, Herr. Amen.